Crop FM, Ausgabe Nummer 457. Wir schreiben den 26. März 2021. Mein Gast heute Abend ist Hannes Schmidt und es geht um Burkhard Heim und die Farben der sechsten Dimension. Und wie immer gibt es auch heute wieder den Cropcom, jenen Live-Chat, mit dem man sich live am Gespräch heute Abend beteiligen kann. Erreicht bei der Website von Cropfm, cropfm.at, cropfm.at, einfach einsteigen, Fragen reintippen und ich gebe sie sehr gerne an den Gast weiter. Und natürlich gibt es auch die Skype-Leitung, wie immer, einfach User cropfm anrufen. Ein Link findet sich auch auf der Startseite. Idealerweise hat man das vorher getestet und auf jeden Fall hat man seinen Player ausgeschaltet, sonst hört man sich doppelt und ist verwirrt. Freue mich auf eure Anrufe, freue mich auf eure Kommentare und Fragen. Ja, zu dieser Sendung in der vierten Dimension gibt es einen Newsletter, man kann mich sehr gerne mailen, es gibt einen Podcast-Link, einen RSS-Feed mit allen Ausgaben, ein Archiv, dort findet man tatsächlich alle Ausgaben auch zum Runterladen und zum Online-Hören, ein Forum betreut von Unarmed und Wingman, gerade in letzter Zeit wieder ja, ein bisschen mehr los dort, Coverbild großartig, Matthias Töpfer, der Kreateur der Illustrationen von Crop FM, mehr von seiner Kunst auf atelier-töpfer mit oe geschrieben.de. Besuch lohnt sich. Und übrigens, er sucht Testleser für sein Buch. Also findet man auch auf seiner Seite. Ja, wem diese Sendung gefällt, bitte weitersagen. Verlinken. Man kann auch die Sendungen verlinken im Archiv. Man findet dort dieses Verkettungssymbol. Wenn man da draufklickt, dann findet man alle relevanten Links. Auch einen zum Einbetten, also HTML-Code, wenn man einen Player einbetten möchte. Und natürlich auch der Crop FM Spenden-Button findet sich auf der Startseite, der orange Button mit dem Herzen. Geht über PayPal, Überweisung, Bitcoin. Ganz, ganz großes Danke an alle, die das schon getan haben. Ja, eine Petition für den Erhalt der parapsychologischen Beratungsstelle in Freiburg, den gibt es da auf change.org. Die Wissenschaftliche Gesellschaft zur Förderung der Parapsychologie und damit die parapsychologische Beratungsstelle in Freiburg stehen quasi vor dem finanziellen Aus und dies nicht etwa aufgrund fehlerhaften Wirtschaftens, mangelnden öffentlichen Interesses oder Bedarfs an Arbeit dieser Institution. Nein, Grund ist ein Verwaltungsverfahren des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport zur Rücknahme von Zuwendungsbescheidungen aus dem Jahr 2013 und einer daraus resultierenden Rückzahlung von fast 250.000 Euro. Und das, nachdem die Förderung 2013 bereits eingestellt wurde und sich der Verein seitdem ausschließlich über Spenden finanziert. Und ja, wer der Meinung ist, dass diese Art von Forschung nicht weniger, sondern mehr werden sollte, der kann ja mal damit beginnen, diese Petition auf change.org zu unterschreiben, eine Petition zur Erhaltung der parapsychologischen Beratungsstelle in Freiburg. Man mag vielleicht auch nicht immer mit ihnen einer Meinung sein. Ich meine, ob man jetzt alles mit Synchronizität erklären kann, ein bisschen oberflächlich gesagt, ist ja natürlich wieder eine eigene Frage, aber dennoch, sehr wichtige Arbeit, die Dr. Luca Duda geleistet hat und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. War auch schon mal bei mir zu Gast übrigens. Ja, wollen wir hoffen, dass das erhalten bleiben kann. Ja, Kasper und die unsichtbare Loge, so ein Artikel erschienen auf Ladislav Raps UFO-Skriptorium, der übrigens gerade eine Lesepause macht, also er macht Pause im Blog, damit er zum Lesen kommt. Braucht er heute natürlich auch manchmal, denn der hat viel zu lesen, ich in letzter Zeit eigentlich auch. Ich zitiere, der Kriminalfall Kaspar Hauser scheint eine literarische Vorlage gehabt zu haben. 1792, also genau 20 Jahre vor Kaspars Geburt, erschien der Roman Die unsichtbare Loge von Johann Paul Friedrich Richter, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Jean-Paul. Er war Hofmeister, Schullehrer, Dichter und Schriftsteller. Im besagten Werk thematisiert er das fiktive Schicksal des hochherrschaftlich geborenen Gustav von Falkenberg, der seine ersten Lebensjahre in einem unterirdischen Verlies verbringt. Und mehr zu dieser Causa erfährt man auf ufoscriptorium.blogspot.com und im Januar dieses Jahres gab es ja auch ein ausgiebiges Interview mit Vladislav zum Thema Kaspar Hauser, findet sich im Archiv. Ja, und hier geht's gleich weiter mit meinem Gast, Diplom-Ingenieur Hannes Schmidt und der Arbeit von Burkhard Heim, verständlich dargestellt und in Farbe und das alles im Radio. Jetzt gleich live auf Crop FM. Diplom-Ingenieur Hannes Schmidt wurde 1979 in Bremen geboren, begeisterte sich früh für Naturwissenschaften und nahm mehrmals erfolgreich am Wettbewerb Jugendforsch teil. Seit dem 16. Lebensjahr beschäftigte er sich zudem mit dem Paranormalen und wünscht sich seitdem, dass die Schulwissenschaft sich endlich für diese Themen öffnet. Und das, finde ich, ist ein sehr gutes und sehr weises Anliegen. Schönen guten Abend, Herr Schmidt.
Guten Abend, Herr Lubadi.
Ja, freut mich sehr, dass wir heute dieses Gespräch führen können und Sie sich Zeit nehmen, bei mir live zu Gast zu sein. Burkhard Heim ist ein äußerst spannendes Thema und ja, also der einzige Gast, den ich bis jetzt hatte, fast hätte ich jetzt gesagt leider, aber waren ja wunderbare Sendungen mit Iloban von Ludwiger, der ja Heim persönlich kannte und die Theorie wahrscheinlich ja so gut kennt wie kaum einer. Im deutschsprachigen Raum. Aber Sie kennen diese Theorie auch sehr gut und jetzt habe ich endlich noch jemand anderen, mit dem ich mich über Burkhard Heim unterhalten kann. Das freut mich ausgesprochen. Und ich bin auf Sie aufmerksam geworden durch Ihren Blog, durch Ihren Videoblog auf YouTube, Ihren YouTube-Kanal, die 6 Dimensionen in Farbe und daran angelehnt jetzt auch der heutige Titel der Sendung, die Farben der 6. Dimension. Und Sie versuchen da eben, und das ist ein sehr hehres Ziel und eine sehr schwierige Aufgabe, die Sie sich da gestellt haben, nämlich diese unglaublich komplexe Theorie verständlich darzustellen und vor allem auch diese ganze Begriffswelt. Und sie machen das hervorragend. Also ich kann ich natürlich jedem nur empfehlen. Was hat sie denn jetzt von der Theorie Burkhard Heims überzeugt? Also die ist natürlich umstritten und ja, ich möchte fast sagen, ein bisschen geschmäht oder naja, eigentlich nicht mehr geschmäht, eigentlich ignoriert, ja, dummerweise, finde ich. Warum haben Sie so offenbar so viel Zeit da hineingesteckt?
Sie haben es eingangs gesagt, ich habe mich früh begonnen, mit Naturwissenschaften zu beschäftigen. Und ich hatte die Erwartung und den Anspruch oder den Glauben, könnte man vielleicht sagen, Naturwissenschaft ist das, die grundlegende Metaphysik, die die Welt erklären kann. Und daran habe ich mich orientiert seit meiner Jugend. Und selbstverständlich darf diese Erkenntnisfähigkeit über das, was uns herum ist, nicht aus dogmatischen Gründen für irgendetwas innehalten. Ich habe mich mit den klassischen Lehrbüchern natürlich befasst, auch zu Schulzeiten schon. Und dann musste ich eben einsehen, ja, von alleine wird dir niemand die Alternativen präsentieren. Die Fernsehprofessoren machen einen Bogen drum und alle Wissenschaftssendungen versuchen es eher unter den Tisch zu kehren und zu leugnen. Also muss ich mich selbst drum kümmern. Es gibt natürlich noch andere Theorien, mit denen ich auch angefangen habe, also Schauberger zum Beispiel oder Konstantin Meil. Aber
ja, also Konstantin Meil war schon zweimal zu Gast und Schauberger ist oft behandelt worden auf dieser Sendung, ja.
Ja, ich weiß. Nun, als ich da auch noch Burkhard Heim stieß, schien mir diese Theorie doch noch deutlich vollständiger als die beiden genannten. Es gibt natürlich noch viele andere, aber die beiden nenne ich jetzt, weil ich mich mit denen wirklich eingehend befasst habe. Burkhard Heim hat doch den Anspruch, auch wenn ich es damals noch nicht wirklich nachvollziehen konnte, wie weit das ging, aber er hatte den Anspruch, alles erklären zu können, ohne Ausnahme. Und er hat das auf eine Weise getan, die man sehr schnell merkt eigentlich, wenn man sich nur oberflächlich mit der Theorie beschäftigt, die anschlussfähig ist an die übrigen Theorien. Das ist nicht unbedingt immer gegeben bei alternativen Theorien. Die stehen manchmal stehen sie auf unsicheren Füßen und wirken auch in Teilen reaktionär auf bestimmte, was verständlich und gut ist, aber in Teilen wirkt es ein bisschen reaktionär und nicht ganz stichhaltig begründbar, worauf sie jetzt gegründet sind. Aber Heim hat in aller Ruhe gewissermaßen und auch ohne große Publicity, was nun natürlich gewissen biografischen Umständen geschuldet war, sagen wir mal euphemistisch, hat sich da einfach mit lange befasst und ohne großen Druck von außen zu haben, scheinbar. Und dabei ist es herausgekommen, dass man den Anspruch hat, es ist das Beste, was es gibt. Jetzt war natürlich die Schwierigkeit, man muss es verstehen können und man muss Zeit darin investieren. Den ersten Vortrag, den ich über Heim gehört habe, das war vor 14 Jahren oder 15 Jahren, das war also... Er war mit guten Absichten gehalten. Es war nicht Herr von Ludwiger, um Gottes Willen. Es war jemand anderes. Wie gesagt, er hat sich bemüht, aber ich habe festgestellt, so ganz verstanden hatte es der Referent dann irgendwie doch nicht. Oder in Teilen hätte ich damals schon gesagt, nee, das hat er aber anders gemeint. Und daraus erwuchs dann im Laufe der Zeit, nachdem ich mich tiefer eingearbeitet hatte, der Antrieb, mach doch deine eigenen Vorträge. Und das war ist gut angekommen beim Publikum. Es haben viele mir gesagt, zum ersten Mal habe ich das jetzt wirklich verstanden, was der meinte. Und das kann man auch fragen, ja, schreibt doch mal ein Buch drüber. Und mir schien aber der Weg YouTube, das heißt in farbigen, bewegten Bildern, weil darauf basiert das Geheimrezept sozusagen, das ich da für mich gefunden habe, in farbigen, bunten Bildern kann man es am besten darstellen und man muss es so darstellen, weil es ist der Kontrapunkt zur notgedrungen grauen Theorie, die uns Burkhard Heim hinterlassen hat. Er konnte ja fast nichts sehen, er konnte wenig hören, er konnte nicht selbst schreiben und Er hat alle seine Werke diktiert. Erst sein Vater, später seiner Frau. Und es ist auch längst nicht alles dann in Druck gegangen und normal publiziert worden. Vieles liegt noch in Manuskriptform vor, was noch gar nicht behandelt ist. Ja, und dazu habe ich mir gesagt, muss man einen Kontrapunkt schaffen, der mehr Bilder benutzt, mehr Beispiele, alles das, was die bisherige Darstellung nicht hat. Und das war der Startpunkt für den Kanal, der jetzt seit einem halben Jahr fast auf YouTube läuft.
Ja, sehr faszinierend. Wann haben Sie begonnen, sich mit Heim zu beschäftigen? Vor wie vielen Jahren?
Ja, ich werde so 25 gewesen sein. Also 16 Jahre, 17 Jahre.
Und wie lange hat das jetzt gedauert, bis Sie das Gefühl gehabt haben, Sie haben das jetzt so halbwegs begriffen, von was er da jetzt wirklich gesprochen hat? Und jetzt wirklich auch in der Tiefe natürlich. Also Sie haben sich ja auch wirklich mit Syndrometrie und Maxim-Telezentrik und all diesen Dingen beschäftigt. Wann haben Sie so das Gefühl gehabt, jetzt haben Sie das wirklich Interesse? Und Sie haben es irgendwie Interesse. Das merkt man an Ihren Vorträgen. Also Sie geben da auch, ich habe das Gefühl, manchmal wirklich spontane Beispiele auch. Ja. Weiß nicht, ob es wirklich so ist. Und wie lange hat das gedauert, bis Sie sich wirklich in diese Theorie eingearbeitet haben?
Also dann habe ich den ersten Vortrag gehalten. Das war vielleicht vor 5 Jahren, 6 Jahren sowas. Ich habe das, wenn ich sage, vor 17 Jahren habe ich damit angefangen. Ich habe das natürlich nicht am Stück gemacht.
Ja, ist klar.
Man hat noch andere Dinge zu tun. Ich habe es dann auch mal eine Zeit lang weggelegt, weil natürlich erlebt man seine Frustration damit. Es ist einfach eine schwierige Materie.
Ja.
Aber ich habe es immer wieder rausgeholt und mir dann Stück für Stück und Schicht für Schicht erarbeitet. Und ja, so richtig gemerkt, dass ich es erklären konnte, habe ich es in dem Moment, als ich es angefangen habe zu erklären, natürlich. Bei den ersten Vorträgen, die waren so in ganz privater Runde fast. Und das hat mir dann so, also ich habe mich da vorsichtig rangetastet. Das Feedback hat mir dann viel Mut gemacht und wo ist das dann langsam größer geworden, gewissermaßen.
Ja. Weil Sie sind auch Mitglied der IGAAP, also der IGAP.
Also, richtig.
Sie arbeiten auch mit Herrn von Ludwiger zusammen, ne?
Mit Herrn von Ludwiger tausche ich mich regelmäßig auch über die Themen, die ich auf dem Kanal bringe. Und natürlich ist er die Referenz für Burkhard Heim. Da kommt schlichtweg keiner ran an 40 Jahre persönliche Bekanntschaft. Und ist natürlich sehr hilfreich, wenn man sich mit der Materie befasst, wenn man dann den direkten Draht herstellt. Genau.
Also man kann, wenn man Rückfragen stellen kann, ne? Also kann man schon vorstellen, dass es
genau.
So ein bisschen Nachhilfe in Syndrometrie oder so.
Nachhilfe, genau.
Ja. Also Sie können das unterstreichen, dass auch ein guter Theoretiker so auf jeden Fall ein Jahr braucht, wo er quasi nichts anderes tut, bis er da durchgestiegen ist.
Da zitieren Sie die Aussage der Pressesprecherin vom CERN, die damals Anfang der 80er gesagt hat, bevor wir diese Elementarteilchentheorie bestätigen können, da muss ein guter Theoretiker ein Jahr dran. Ich bin jetzt kein theoretischer Physiker, ich habe mich mehr als ein Jahr damit beschäftigt, aber das ist jetzt ein Teil, das referenzierte auf einen Teilaspekt der Theorie, wollte ich sagen, also die Elementarteilchentheorie. Die Theorie hat ja sehr viele Teile. Einer davon sind die Elementarteilchen. Das ist sicher das, was der, der Mega Burner ist an der ganzen Sache, was im Prinzip jedes Gegenargument totschlagen würde, gewissermaßen. Doofes Wort, Totschlagargument klingt negativ, aber das ist die stärkste Stütze, die die Theorie hat, ist aber schwer nachzuvollziehen. Habe ich auch nicht, noch nicht in allen Details nachgerechnet. Ich kann zwar qualitativ beschreiben, aber das wirklich mathematisch auch zu prüfen, ob alles richtig ist, das ist eine Aufgabe für viele Jahre, für mehrere Experten. Aber die Theorie hat andere Teile und eins davon ist die Syndrometrie und alles, was damit zusammenhängt. Woran ich mich eigentlich langhangele, kann man sagen, in dem in der Vortragsreihe, die ich auf YouTube bringe derzeit, ist dieses kleine, sehr kleine Aufsatz, das kleine Büchlein von ihm, Postmortale Zustände. Das ist auch, ich glaube, 1980 erschienen, oder 76 erschienen ursprünglich, auch im Resch Verlag, bei Heims Verleger, der auch die anderen Bücher rausgebracht hat. Und der Titel klingt vielversprechend. Es geht offenbar irgendwie um das Leben nach dem Tod. Und das haben sich dann viele Leute gekauft. Ich habe von vielen gehört, ich habe nach zwei Seiten aufgehört, weil es nur Fremdwörter war. Aber
ja, das kann ich aber nachvollziehen.
Haben Sie sich das auch gekauft?
Nein, ich habe damals das neue Weltbild des Physikers Burkhard Heim einmal so als Einstieg gelesen. Das hat mir der Herr von Ludwiger empfohlen. Ja. Ist ja von Ludwiger, glaube ich.
Ist von ihm, genau.
Und da kommt ja sehr viel auch Originalzitiertes vor, soweit ich mich jetzt erinnere. Ja. Und da habe ich dann auch den etwas respektlosen Begriff mir erlaubt zu prägen. Das war dann für mich irgendwann nur mehr heimisches Kauderwelsch. Ich bin dann irgendwie ausgestiegen und habe mich aber an einiges erinnert, als ich Ihre Beiträge angeschaut habe. Und naja, also wenn man es dann nochmal hört und nochmal, es sickert dann schon langsam ein, sagen wir so. Aber es ist, man muss sich sehr konzentrieren. Also das ist nichts, wo man dann am Abend so mal, wenn man Zeit hat, so ein bisschen reinliest. Man muss, das ist wirklich Arbeit. Und das Problem ist eben, er hat eben einen Faible für eigene Begriffe gehabt und das mag schon sein, dass das alles ein sehr schönes System hat, dass man müsste sich vielleicht einmal mit diesem System beschäftigen, durch das diese Begriffe auch ja irgendwie, die haben ja eine Struktur, ne? Dann tut man sich wahrscheinlich auch schon leichter. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, auch jetzt wieder gewonnen, als ich mir Ihre Beiträge angesehen habe, es gibt wahrscheinlich inzwischen auch vor allem in der Informatik wahrscheinlich einige Konzepte, mit denen man das wahrscheinlich auch beschreiben kann. Vielleicht sogar besser, ich weiß es nicht. Aber zumindest zugänglicher für viele, denen das vielleicht schon ein Begriff ist, die das vielleicht kennen. Ne? Verstehen Sie, was ich meine? Also es wäre vielleicht sogar mal die Mühe wert, die Heimsche Theorie versuchen zu übersetzen in zeitgenössische Konzepte. Es gibt ja viele Dinge, die musste er damals erfinden, weil zum Beispiel auch die Informatik und so weiter ja noch überhaupt nicht dort war, wo sie heute ist. Und vielleicht gibt es da schon einige Dinge, die man einfach übernehmen könnte, um so diese Strukturen und diese Zusammenhänge zu beschreiben, die er da eben gefunden hat und ausdrückt.
Das ist eine interessante Idee. Die Informatik geht zwar noch lange nicht so weit heutzutage, wie Heim geht in der Syntrometrie. Aber sagen wir mal, Ansätze sind zu finden. Es gibt so Teilgebiete, Kategorientheorie oder Homotopy Type Theory. Es wird abstrakter und abstrakter in diesem theoretischen Unterbau der Informatik. Und das ist auch das, womit die Elite bei Google oder bei Wolfram Research sich beschäftigt. Ich glaube eher, dass die von Heim noch viel lernen können, weil er eben es noch wesentlich radikaler sieht alles. Mhm. Aber kommen wir auf den Ursprung seiner Worte zurück. Er hat ja was das Einzigartige an seiner gesamten Theorie ist ja, es ist nicht bloß eine physikalische Theorie, es ist eine physikalische Theorie, die einen nahtlosen Anschluss an die Philosophie schafft, und zwar von Anfang an. Er ist nicht einfach hergegangen und hat die Mathematik für sich alleine stehen lassen. Er hat sich ganz am Anfang schon Gedanken gemacht, wie ist denn das Ganze in eine Gesamtsicht der Welt eingebettet? Und da kommt man dann zu, da ist er ausgegangen von den Begrifflichkeiten von Kant, Frege und der Frau Konrad Martius, von der er sehr viel übernommen hat von ihren Begriffen. Und somit ist es eigentlich von der geistesgeschichtlichen Entwicklung ist das eine Theorie, die sehr gut dasteht. Sie ist nicht sehr alltagstauglich. Das ist der Nachteil. Aber da kommen dann Leute wie ich ins Spiel, die es versuchen zu übersetzen.
Ja.
Man muss Heim gestatten, dass er neue Gedanken auch mit neuen Begriffen belegt. Das steht dem Entdecker dann zu, seine Vorlieben zu wählen, sage ich mal. Er hat seine Faible für Altgriechisch in dem Fall. Und man braucht neue Wörter, wenn man sich auf dieses Neuland wagt, weil sonst bleibt man im bekannten Fahrwasser. Und da wollen wir ja nicht bleiben.
Ja, natürlich. Er beschreibt ja zwei zusätzliche Wertevorräte, zwei zusätzliche Weltdimensionen, auf das kommen wir eh noch zu sprechen. Und natürlich das geht halt nicht mit den Konzepten, die bekannt sind, weil die sind noch nicht bekannt. Ne? Also ist schon klar. Aber ja, vielleicht gibt es inzwischen ja auch schon Dinge, wo sich dann einfach auch Theoretiker leichter tun. Sie verstehen schon, was ich meine, weil sie das dann schon kennen und dann das einfach umlegen könnten auf seine Theorie. Aber jetzt, ich komme noch einmal zurück auf die eingangs gestellte Frage. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt wirklich schon beantwortet haben. Also nämlich die Frage, was sie denn jetzt letztlich überzeugt hat von der Heimschen Theorie. Ich meine, das Interessante ist ja, er beschreibt die Elementarteilchen in der Quantenfeldtheorie, die er da entwickelt hat. Und das geht aber eben rauf bis zu dann höheren Lebensprozessen und eigentlich bis zu einer Beschreibung des Bewusstseins selbst. Also quasi das gesamte Spektrum eigentlich ist in seiner Theorie enthalten. Und auf jeder Ebene gibt es aber auch tatsächlich, fand auch eine Falsifikation statt. Ne? Er hat also Vorhersagen da auch gemacht. Und auf der unteren Ebene sozusagen war es ja das Massenspektrum der Elementarteilchen.
Richtig. Das ist der durchschlagende Erfolg eigentlich. Das Zweite, was wenig bekannt ist, aber mindestens ebenso wichtig für die
Gesamttheorie. Kann man das nur vielleicht kurz nochmal erklären, ja, was das war? Und das wurde dann ja am DESI, wurde dann quasi seine Formel ausgerechnet und man hat dann diese Massen der Elementarteilchen berechnet. Also das sind im Prinzip die Massen der Elektronen, Protonen und so weiter. Ne? Und, und hat das dann ja auch experimentell überprüft und das war ja dann zu dieser Zeit, stimmt das, dass das die exakteste Vorhersage der Massen der Elementarteilchen war, zu diesem Zeitpunkt zumindest?
Das war sie und das ist sie auch immer noch.
Das ist sie noch immer. Das finde ich, und da wird ihm dann vorgeworfen, dass er quasi im Kreis rechnet, ne?
Das wird ihm dann vorgeworfen ihm wird vorgeworfen, er bringe frei wählbare Parameter in seine Gleichungen ein, und zwar von Leuten, die noch viel mehr frei wählbare Parameter in ihre Gleichungen einbauen. Also das ist die Ratlosigkeit der Skeptiker eher, auf die man da trifft. Aber es ist keine stichhaltige Kritik eigentlich. Das Ganze begann ja aus einer Strukturtheorie. Also er hat ermittelt, die Welt muss auf eine bestimmte Weise aufgebaut sein. Das war erstmal eine rein mathematische Ableitung, dass es 6 Dimensionen geben muss. Da haben Sie gesagt, da kommen wir vielleicht noch, was die genau sind. Die zweite Ableitung, die er gemacht hat, ist, dass die Welt aus kleinsten Elementarflächen aufgebaut ist. Und damit, also es geht ein bisschen in die Richtung, also ähnliche Gedanken haben auch andere Leute entwickelt, dass es kleinste Strings gibt, kleinste Flächen auch sogar. Aber das Besondere an dieser Grundannahme der kleinsten Flächen ist nicht, dass sie frei gewählt war. Es ist tatsächlich ableitbar. Ich werde in einem der nächsten Videos, die ich veröffentliche, werde ich diese Ableitung oder eine verbesserte Ableitung eigentlich sogar zeigen davon, wie man darauf kommt. Das ist nämlich auf einer Energiebilanz des Gravitationsfeldes ableitbar. Und dann hat man die klare Aussage, die Welt muss aus kleinsten geometrischen Einheiten aufgebaut sein. Nicht aus Materie a priori, nicht aus Masse, sondern aus Geometrie. Und dann ist der Rest Rest in Anführungszeichen, eine sehr anspruchsvolle, aber dennoch stringente mathematisch-geometrische Betrachtung, wie sich dann diese kleinsten Flächen verändern, drehen, falten, krümmen und so weiter. Und daraus ergeben sich dann die Elementarteilchen. Und nicht nur das, es gibt sich auf dem Weg dahin, ergibt sich die Elementarladung, die Sommerfeldkonstante, die Erklärung für die Trägheit. Und das alleine wären schon wahrscheinlich jeweils Nobelpreise wert, aber
ja, vor allem die Trägheit,
das Endziel.
Also bitte? Vor allem die Trägheit.
Ja, genau, da gibt es keine wirklich stichhaltige Theorie zu. Und für ihn ist das eine, eine Gegenkraft, die hervorgerufen wird, wenn sich ein Ereignis rechtwinklig zur Bewegungsrichtung des Universums ändert, so vereinfacht gesagt oder so ungefähr gesagt. Genau. Ja, das war seine elementare Strukturtheorie. Und das ist der Meilenstein, den er dann bis 1980 ausgearbeitet hatte. Und da ging es dann eben dann ans DESY. Damals hatten wir noch keine Supercomputer in der Tasche. Also er hat sich deren Computer geliehen, der wahrscheinlich auch weniger kann als mein Handy. Und die waren halt sehr erstaunt, dass die Gleichungen, die sie da eingegeben hatten, die Hamburger Forscher, dass die übereinstimmten mit dem, was ihre Maschine an Messwerten ausspuckte.
Also bis zu mehreren Kommastellen, ne?
Bis zu mehreren Nachkommastellen. Warum und ob das jetzt stimmte, das konnten sie nicht bewerten, einfach weil sie sich die Zeit nicht nehmen konnten, sich ein Jahr lang mit der Theorie zu beschäftigen.
Mindestens.
Aber ja. Heim hatte lange Zeit sehr prominente Unterstützer eigentlich in der deutschen Physikerlandschaft. Er war halt ein bisschen gehandicapt, buchstäblich, und er stand ein bisschen, er hat seine Publikationsstrategie schlecht gewählt, sage ich mal. Er hat dann nur zwei dicke Bücher geschrieben, auch noch in einem fachfremden Verlag, und das hat man ihm dann letztendlich übel genommen. Aber an den Ergebnissen ist nicht zu rütteln, die stehen da einfach.
Jemand schreibt da im Chat, Tarek, es gibt keine Theorie, die zum Beispiel die Massen von Leptonen, zum Beispiel Elektronen, vorhersagt. Bei Protonen kannst du noch Quantenchromodynamik argumentieren, aber da hast du auch freie Parameter zu wählen.
Man hat überall freie Parameter.
Aber die Heimsche Theorie kann doch die Masse, kann die Heimsche Theorie die Masse von Leptonen vorhersagen?
Oh ja.
Aha, also
durchaus.
Eine gibt es zumindest, sperrbar.
Es gibt
derselbe Teilnehmer im Chat schreibt dann auch, die Massenformel von Heim kannst du auf einem Taschenrechner ausrechnen, da brauchst du keinen Supercomputer. Ja, ich weiß nicht, das waren die 80er, oder? Also damals war vielleicht ein Supercomputer so wie heute ein...
Das waren die 80er, genau.
Ja.
Also es war kompliziert für damalige Verhältnisse auf jeden Fall.
Geht das inzwischen auf einem Taschenrechner, unter Anführungszeichen, auf einem PC? Ja.
Es gibt eine,
offensichtlich,
im Internet eine Excel-Tabelle, ein Excel-Tool, oder ich glaube, jemand hat es auch in Pascal programmiert mal. Da gibt es diese Massenformel, kann man sich runterladen, ja. Heißt nicht, dass man das dann versteht, weil es sind zwar Formeln, aber man muss natürlich die Strukturtheorie dahinter verstehen. Man kann nicht die Formeln alleine stehen lassen. Das sind dann eine Ableitung aus der Strukturtheorie. Ja. Also ganz so einfach ist es nicht, wollte ich sagen. Das war auch der Stand, auf dem dann das DESY war. Ja, sie hatten Formeln, aber sie wussten nicht, woher sie kamen.
Mhm. Ja, genau. Dasselbe schreibt jetzt auch, Fun Fact, Heim hat seine Massenformel in Pascal programmiert, okay?
Das hat er dann später getan, als dann Computer langsam verfügbar waren. Hat ihn das auch gefreut, dass er da auch selber was tippen konnte oder programmieren konnte, genau. Hat er dann später auch gemacht, ja.
Wow. Genau, also
gut.
Auf dieser untersten Ebene, da konnte dann also gezeigt werden, dass das, was zumindest aus dieser Formel rauskam, dem entsprach, was tatsächlich gemessen werden kann.
Genau. Und das war für Heim ja nur ein Zwischenmeilenstein, um darauf aufzubauen, das zu machen, was er eigentlich vorhatte. Nämlich wie schon anfangs gesagt, er wollte ja die Welt als Ganzes erklären und nicht bloß den physikalisch-materiellen Teil. Und da kommt dann die Synchrometrie ins Spiel und nach einigen weiteren Schritten war er dann so weit, dass er Aussagen treffen konnte über den Lebensprozess. Und da kommt dann ins Spiel die zweite gewaltige Stütze der Theorie, nämlich, dass er vorausgesagt hat, dieses Phänomen Biophoton, vor allem der Professor Fritz Albert Popp, sein Lebenswerk bekannt ist. Kurz zur Zusammenfassung, also Professor Fritz Albert Popp war in Marburg tätig an der, weiß nicht, ob es Universität oder Institut war, auf jeden Fall war er in der Krebszellenforschung tätig und hat festgestellt mit Restlichtverstärkern, dass aus lebenden Zellen eine schwache Lichtstrahlung kommt. Und diese Lichtstrahlung hat merkwürdige Eigenschaften, sie ist nämlich kohärent. Also wie bei Laserlicht. Außerdem ist sie kein Linienspektrum, wie man das nur aus normalen spektroskopischen Untersuchungen kennt, sondern sie ist ein kontinuierliches Spektrum. Und das ist ungewöhnlich, das war ungewöhnlich genug, dass man ihn dann, dass man, erstens hat er dann daraus gewisse Aussagen abgeleitet, dass das mit Zellkommunikation zu tun haben könnte. Und es war für die Kritiker Anlass genug, dass sie dann als Esoteriker beschimpft haben, natürlich, ohne dass er irgendwie in die Richtung gedacht hätte. Aber nun kommt das Spannende daran ist, dass Burkhard Heim mit seiner Theorie an Ende der 60er, Anfang der 70er schon so weit war, dass er voraussagen konnte, der Steuerungsprozess aus dem transzendenten Bereich der Welt, der an die Körperlichkeit anknüpft bei lebenden Organismen, der muss über ein Photonenfeld in der DNA erfolgen. Und das muss diesem Photonenfeld Kohärenz verleihen und es muss ein gutes Spektrum erzeugen. Das war das, was Popp gefunden hat.
Und dieser transzendente Bereich der Welt, den Sie gerade angesprochen haben, das sind ja dann die Dimensionen X5 und X6, also diese zusätzlichen Dimensionen. Aber anders als in der Esoterik ist es, also nicht böse gemeint, aber anders als in der Esoterik, auch zum Beispiel in der letzten Sendung, ist es eben nicht nur ein Wischiwaschi-Begriff, sondern bei ihm ein extrem exakt definiertes mathematisches Konstrukt mit einer eigenen Metrik, ne? Da kommt ja dann diese ganzen Metriken, die er da entworfen hat für diese höheren Dimensionen rein.
Ja.
Und diese 6 Dimensionen gemeinsam, aus dem heraus hat er dann ja auch quasi, also die Materie ist dann quasi so eine Art wie ein Kondensat, kann man sagen, ne? Wo dann quasi diese Teilchen kondensieren dann im R4. Aber sind immer verbunden mit diesen transzendenten Dimensionen. Und wirklich, wirklich beschreiben und alle Effekte verstehen. Also da sprechen wir jetzt auch von solchen Dingen wie Synchronizitäten, nicht Synchronizitäten, sondern, Verschränkung, so, es entfällt mir heute.
Verschränkung, ja.
Solche Dinge kann er denn eben auch aus seiner Theorie heraus erklären, weil ja diese transzendenten Anteile, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber eben nicht ortsgebunden, also nicht ortsgebundene Effekte erzeugen können. Ne?
Genau. Um das noch abzuschließen mit den Biophotonen, worauf ich damit hinaus wollte, das ist quasi die zweite große Stütze für die Theorie. Und es ist umso beeindruckender, als dass man das Gefühl hat, wenn man sich jetzt die Mühe macht, den Ausführungen zu folgen bis dahin, es sind mehr und mehr neue Begriffe und mehr neue Konzepte und Fremdwörter. Und also er baut sehr viele Etagen dann auf dieses Fundament der Massenformel. Und man muss sich dann doch irgendwann fragen, ja, stimmt das hier noch alles? Und dann kommt das. Also es ist wie, wenn man über eine lange, lange Brücke geht und lange war kein Stützpfeiler und man denkt sich, endet die irgendwo, ist vor mir noch irgendwie, trägt mich das, wenn ich jetzt noch ein Stück weitergehe und dann ist er da. Und man hat wieder sicheren Boden. Aber man hat wieder das Gefühl, man ist abgesichert oder die Theorie ist abgesichert durch Voraussagen, die sich bestätigen lassen.
Also Heim hat ja, weil, und da muss man jetzt die gesamte Theorie, müsste man da jetzt aufrollen, das werden wir heute also nicht machen. Wir werden also uns heute nicht mit Syndrometrie und Maximentelezentrik beschäftigen, sondern wir werden eher versuchen herauszustreichen, was denn jetzt eigentlich die Schlussfolgerungen sind daraus. Aber diese lange Strecke quasi, da kommt es dann ja auch irgendwann zu diesen Steuerkanälen, wo also aus diesen Transbereichen heraus quasi Informationen in den Raum, in unserem physischen Raum, in den R4, also drei Raumdimensionen mit Zeit fließen und auch wieder zurück. Und diese Aktivitätenströme erzeugen eigentlich, also aus dem heraus hat er dann Biophotonen vorhergesagt. Wann hat er das gemacht?
Das war Ende der 60er, Anfang der 70er hat er die entsprechende Theorie dazu entwickelt.
Das heißt, er hat...
Wobei sie eigentlich... Ja?
Also und aus seiner Theorie, er hat also wirklich diese und das Licht, ne, also Photonen, er hat das also wirklich auch als kohärentes Licht, das dann von lebender Materie, also von lebenden Zellen abgegeben wird, beschrieben. So wie es Popp dann tatsächlich gefunden hat.
Ja. Der...
Erstaunlich.
Also der Ansatz war für die ganze Sache, waren eigentlich Experimente mit instrumenteller Transkommunikation, also Stichwort Tonbandstimmen. Das ist nämlich, ja, in seiner Theorie ist es dasselbe Prinzip. Sie haben ein Photon, in dem Fall dieser, also instrumentelle Transkommunikation, Kontakt, technischer Kontakt zu Verstorbenen. Man hat in dem Fall ein Radiowellenfeld, also auch ein Photonenfeld letztendlich, an das irgendetwas einkoppelt und das sich als dieses Stimmenphänomen manifestiert. Mit ein paar Größenskalen kleiner liegen gewisse optische Eigenschaften des DNS-Moleküls. Und in dem Bereich kann derselbe Effekt auftreten. Nur ist das dann offensichtlich ein viel intensiverer Kopplungsbereich, der sich nicht als Stimme manifestiert, sondern als Steuerungsprozess eines Lebewesens. Und natürlich muss das Kohärenz erzeugen, weil es ist ein höherer Ordnungszustand, der dort sich in der Materie manifestiert. Das ist die Argumentation.
Ja, aber er hat das vorhergesagt, was dann tatsächlich gefunden wurde in einer extrem komplexen Theorie, ne, die auf der Quantenfeldtheorie fußt, ne, und die dann quasi dorthin führt. Und Sie haben das jetzt erwähnt, Transkommunikation. Das finde ich auch sehr spannend. Also Heim hat sich mit Transkommunikation auch aus diesen Steuerkanälen, ja, also Menschen haben ja zum Beispiel 16 von diesen Steuerkanälen, höhere Primaten 8, Tiere dann 4 und so weiter. Ja, also das ist quasi so ein, ja, auch ein Merkmal für den Entwicklungsstand eines Lebewesens oder die Daseinsebene, in dem sich ein Lebewesen bewegt.
Den Bewusstseinsgrad und den Freiheitsgrad, könnte man sagen.
Mhm. Und aus dieser Theorie heraus hat er dann also auch vorher gesagt, dass es eigentlich möglich sein müsste, aus diesen Transbereichen heraus, wenn also jetzt Lebewesen quasi nur mehr in diesen Transbereichen existieren und eben keine physische Komponente mehr haben, man spricht dann in der Umgangssprache von Geistern, Dämonen oder Engeln, oder?
Ich meine. Ja, richtig.
Ja, ist so. Und also wenn es, ja, sagen wir jetzt, es gibt diese Lebewesen, ich weiß es nicht, ich habe noch nie einen gesehen, aber es gibt so viele Berichte, also ist ja alles möglich. Und er hat dann gesagt, diese Wesen können also in die physische Welt hineinwirken und kommunizieren, müssten sie eigentlich können, durch diese Steuerkanäle und müssten dann eigentlich auch, es müsste dann auch möglich sein, zum Beispiel ein Hintergrundrauschen so zu modellieren, dass dann zum Beispiel da Sprache rauskommt Oder? War das dann irgendwie so sein Ansatz, ganz simpel gesagt?
Das war der Ansatz, aber es ist umgekehrt. Die Theorie gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es waren eher die Beschäftigung mit diesen Themen und die Experimente dazu, aus denen die Theorie nachher entwickelt wurde. Also die ganze, alles, was man in postmortale Zustände nachlesen kann, ist eigentlich das Endstadium, soweit er das ausgearbeitet hat. Also die früheren Manuskripte sind noch etwas, da gibt es noch ein paar, benutzt er noch teilweise ein bisschen andere, einfachere Konzepte, sage ich mal. Dann später hat er es noch viel stärker differenziert, auch mit diesen Anzahl der Steuerkanäle und so weiter. Aber am Anfang stand einfach die nackte Erfahrung und die Neugier, was dahinter steckt. Was steckt denn hinter den Berichten, dass sich Verstorbene auf Tonbändern melden? Wenn das ein physikalischer Effekt ist, dann muss der irgendwie in einer, wie auch immer, erweiterten Physik fassbar sein. Das hat er gemacht.
Also er kam wirklich von der Empirik her. Er sagt, okay, offenbar gibt es da Kommunikation mit irgendwelchen Wesen in Transbereichen. Und wie kann denn das funktionieren?
Er hat das nicht ausgeschlossen von vornherein. Hm. Er war sehr vorsichtig. Also er hat das experimentell abgesichert, hat sich also darum bemüht zu zeigen, das sind keine zufällig eingekoppelten Stimmen aus Radiosendern. Die sind auch nicht abhängig von irgendwelchen Wetterphänomenen oder sowas. Sondern er hat das sauber gemacht und auch dokumentiert. Und so konnte er dann schließlich sagen, das ist mit höchster Wahrscheinlichkeit, war glaube ich der Wortlaut, ein paraphysikalisches Phänomen. Ja, und damit kann man dann natürlich arbeiten. Wenn man dann eine Theorie zur Verfügung hat, die in diese Transbereiche geht, dann nimmt man die doch her und schaut, was kann man damit machen. Ja. Und so bekamen wir dann dieses Ergebnis.
Also nochmal, er hat sich aber selbst überzeugt, dass diese Phänomene existieren.
Ja, seine ursprüngliche Überzeugung, dass es da was geben muss, die war ganz persönlicher Natur. Er hatte ja während einer seiner Operationen in den 40er Jahren, als ihm die Spaltenarme gemacht wurden, hatte er eine außerkörperliche Erfahrung, in der er alles mitbekommen hat, was im OP passierte und das nachher den Arzt noch angesprochen hat, der war natürlich verdutzt. Ist heute hundert- und tausendfach dokumentiert von Patienten mit Nahtoderfahrung. War jetzt nicht nahtot bei ihm, aber es war außerkörperlich.
Ja, Bob Monroe zum Beispiel hat das ja auch in den 70ern dann ausführlich erforscht.
Genau. Aber in den 40ern dann waren es höchstens Anekdoten, das hat sich noch niemand drum gekümmert gehabt. Aber das war für ihn die lebendige Erfahrung. Bewusstsein ist offenbar mehr als das, es ist kein körperliches Phänomen oder muss unabhängig sein von meinem vom Zustand meines Körpers. So, und dann gab es schon seit den Anfängen des Radios eigentlich Versuche, mit Verstorbenen Kontakt aufzunehmen. Und die haben auch mehr oder weniger da mal hingehauen. Ich glaube, bezogen hat er sich hauptsächlich auf einen Schweden namens Jürgensen, wenn ich mich recht erinnere. Und von dessen Versuchssetting ausgehend hat er dann auch seine Versuche entwickelt, hat dann seine eigenen Apparate entwickelt und sich dann seine eigene Versuchsanordnung entwickelt, mit der er seine Theorie dann eben auch testen konnte oder bestimmte Voraussagen in der Theorie.
Das finde ich auch spannend. Was waren das für Geräte, die er entwickelt hat? Waren das einfach Radioempfänger oder?
Das waren Radioempfänger. Also eine Kombination aus zwei Sendern und einem Empfänger natürlich und den entsprechenden Aufzeichnungsgeräten. Eine der Besonderheiten.
Warum braucht er das Sender? Wozu braucht er diese? Also warum nicht nur einen Empfänger?
Was Sie gerade sagten, man muss ein Sachen, glaube ich, muss ein statistisches Rauschen herstellen, dass ich etwas einkoppeln kann.
Ja.
Genauso ist es ja. Dieses Stimmenphänomen ist selber keine Energieübertragung. Jetzt geht es an Feinheiten dieser höheren Dimension schon. Muss man jetzt kurz, kann man kurz so sagen. Es ist keine Energieübertragung, es ist aber eine Übertragung, eine Modulation von Wahrscheinlichkeit. Und die Sender dienen dazu, ein Vorrat an möglichen Lauten zu erzeugen, sozusagen, die rein statistisch auftreten. Und das ist sozusagen die Energiequelle des Ganzen. Und die Quelle, die transzendente Quelle, oder das paraphysikalische Phänomen, das einkoppelt, das macht nichts anderes, als die Lautfolge zu modulieren. Entsprechend die Wahrscheinlichkeiten zu verändern. Und das ist dann die Stimme.
Also diese,
ich glaube, das ist in der Kürze einigermaßen verständlich. Aber das ist, wie es funktioniert.
Und da geht es eben um diese Aktivitätenströme, die eben, wie Sie gerade sagen, Wahrscheinlichkeiten verschieben, bis so dass extrem unwahrscheinliche Dinge entstehen können, wie zum Beispiel, dass eben zufällig Rauschen so moduliert wird, dass es einen Satz ergibt. Ja, das ist also, klar, kann passieren in 4 Billionen Jahren einmal zufällig, aber wenn dann eben so ein Aktivitätenström wirkt, dann passiert es willentlich, das ist zumindest das Postulat, aus diesen Transbereichen heraus als Kommunikation mit uns hier im R4. Und ja, ein Nebeneffekt dieser Aktivitätenströme ist ja auch, also da gibt es dann auch einen Zusammenhang mit der Gravitation, oder?
Ja, also Aktivitätenströme. Und das mal vielleicht ein bisschen jetzt ausholen von der Strukturtheorie her.
Ja.
Die Massenformel basiert auf bestimmten Betrachtungen, die sich diese kleinsten Elementarflächen, aus denen die Welt besteht, anordnen. Sagen wir, ist mal ganz vereinfacht gesagt. Und da gibt es 4 Typen. Und 2 dieser Typen sind die Elementarteilchen. Einer ist das Licht. Und ein vierter, oder der erste eigentlich in seiner Zählung, das sind die sogenannten Aktivitäten.
Die haben eigentlich keinen Anteil mehr in unserem Raum, sondern die sind rein nur im R5, im X5 und X6, oder? Diese erste Art.
Genau. Ja. Genau. Also diese vier Typen von Kondensationen, heißt es bei ihm. Das sind Deformationen, wenn man so will, in verschiedenen Dimensionen dieses Gitters, das aus diesen kleinsten Elementarflächen besteht. Und die einfachste Deformationsform ist die, die nur in den Dimensionen X5, X6 stattfindet oder kurz im Transbereich der Welt. Ja, und das ist dann etwas, was wir erstmal, wir haben das physikalisch mit unseren physikalischen Messverfahren können wir das nicht direkt nachweisen. Aber wir sehen die anderen Voraussagen dieser Betrachtung, nämlich die Elementarteilchen, die kann er sehr wohl voraussagen und zwar sehr gut mit dieser Theorie. Deswegen sollte man durchaus davon ausgehen, diese Aktivitäten müsste es auch geben. Also ist erstmal ein Analogieschluss, aber einer, der sehr gut untermauerbar ist. Und jetzt haben wir ein Medium, ein Substrat, kann man sagen, mit dem wir Dinge abbilden können, die in dieser 5. und 6. Dimension geschehen. Aktivitäten ist das, kann man das ganz allgemein nennen, und die können also bestimmte Sachen, die können Strukturen abbilden. Sie können aber auch als Gravitation auftreten unter bestimmten Bedingungen. Das, was ebenfalls wichtig ist, daran ist zu verstehen, alles, was existiert, also auch die anderen Elementarteilchen haben immer eine Komponente aus Aktivitäten. Das ist eine, an der Stelle ist er, benutzt Heim eine ganz stecht logische Argumentation, wie ich finde, die muss ich einfach hier nochmal wiedergeben. Er sagt, die 5. und 6. Dimension sind ja ein Strukturbegriff. Und das heißt, etwas, was eine Struktur hat, das muss sich vom leeren Raum unterscheiden. Wenn es jetzt irgendetwas gäbe, manchmal ein Elementarteilchen, das keine Komponente in der fünften und sechsten Dimension hätte, dann hätte dieses Ding ja keine Struktur. Folglich würde es sich vom leeren Raum aber nicht unterscheiden und damit würde es gar nicht existieren. So, also zurückführen auf Widerspruch. So hat er gerne argumentiert.
Ja, und das ist aber, schön, dass ich da einhake, aber deshalb kann man sich das auch als die, Herr von Ludwiger sagt das auch immer, der informatorische Trans, ich glaube, er sagt das, aber das ist eigentlich dann nur mehr reine Information. Ne? Also sobald sich was rein in diesen X5 und X6 abspielt, hat es eben keine Masse mehr, es ist kein Teilchen mehr, es ist eigentlich nicht existent in dem engeren Sinne wie dieser Tisch hier, sondern es ist reine Information. Und man kann sie dann quasi auch nur indirekt bestimmen durch ihr Wirken auf Teilchen in unserem Raum.
Information ist, glaube ich, etwas zu wenig gesagt. Es sind Wahrscheinlichkeiten, ja, die kann man als Information auffassen. Aber es sind ja auch Wirkungen damit verknüpft. Mhm. Nämlich Wirkungen, die das in der Materie entfalten kann. Information ist vielleicht ein Begriff, den man damit durchaus verknüpfen kann. Ja, ich selber stell's mir mal als Strukturen vor. Also ja, die haben auch Informationen, aber ich finde den Begriff zu etwas zu eindimensional gewissermaßen. Und da kommt das Bunte ins Spiel, denn in diesen Dimensionen passiert derartig viel. Und derartig viel Wechselwirkung. Also man sollte sich nicht von vornherein auf bekannte Begriffe einengen, wenn wir davon sprechen.
Ja, das ist mein Schwierige. Das ist Schwierige. Da, okay. da ist die Kunst, die Farbe reinzubringen. Vielleicht erwähnen wir mal kurz, dass ja X5 quasi der bewertet quasi den Ordnungsgrad einer Struktur, also wie geordnet diese Struktur ist. Ja. Vielleicht kann man das ein bisschen mit Beispielen belegen und dann X6 gibt dem Ganzen dann eine Richtung, in welche Richtung sich diese Ordnung entwickelt. Kann man das vielleicht ein bisschen farbig erklären?
Ja, zum Beispiel, wenn jetzt ein Erfinder eine Maschine bauen möchte, dann hat er davon vielleicht ein Konzept im Kopf, wie die aussehen soll. Das ist entspricht einer Struktur, also die Idee seiner Maschine. Selbe kann man auch sagen, ein Künstler hat eine Idee, wie seine Skulptur aussehen soll, oder sein Bild. So, nun muss er sich an seine Werkbank und sein Atelier setzen und das herstellen. Und dann nimmt er ein Blatt Papier oder ein paar Schrauben und Metall und fängt an, das zusammenzuschrauben. Jetzt ist jedes dieser Stadien, das er vor sich sehen wird, ist ja eine gewisse Struktur, auch wenn sie noch nicht dem entspricht, was er am Ende haben will. Aber jedes dieser Stadien entspricht einer gewissen Struktur, hat also eine Abbildung, kann auf dieser Koordinate X5 abgebildet werden. Nach welcher Skala, ist nochmal eine andere Frage, vielleicht kommen wir dazu auch noch. Und das ist erstmal eine Abbildung. Jetzt kann er aber nicht hergehen und zuerst das Gehäuse montieren und dann erst das Innenleben anfangen. Er muss das Ganze in einer bestimmten Reihenfolge umsetzen, damit es Sinn macht. Und da kommt die Dimension X6 ins Spiel. Diese Strukturen aus X5 können sich nur in eine bestimmte Richtung und in einer bestimmten Reihenfolge in der Zeit verwirklichen. Also die Evolution aller Dinge, die Richtung und die Reihenfolge der Evolution aller Dinge ist dadurch festgelegt. Und auch die Geschwindigkeit und Qualität, mit der das passiert. Also die fünfte Dimension, können wir sagen, ist Struktur. Die sechste Dimension wollen wir in dem Zusammenhang mal den Willen nennen. Den Willen und die Konzentrationskraft unseres Erfinders, die bestimmt, ob das am Ende funktioniert oder ob das herauskommt, was er sich wünscht und wie schnell es herauskommt und wie viel Irrtümer auf dem Weg davor liegen. Und je höher diese Willenskoordinate quasi, umso besser gelingt das. Ich glaube, so kann man es, ist ein mögliches Beispiel, wie man das anschaulicher erklären kann.
Ja, weiß nicht, ob es jetzt viel anschaulicher war. Probieren wir es nochmal. Also, gut, Strukturen, die sich in eine ganz bestimmte Richtung entwickeln können, also entweder komplexer werden oder weniger komplex werden, das ist dann X5. Und eine quasi, also eine zwei Gegenstände sind sich nahe auf dieser Achse, wenn man es jetzt irgendwie als Raumachse interpretiert, wenn sie eine ähnliche Struktur haben.
Vorsicht, jetzt sind zwei verschiedene Sachen. Der Begriff von, das Letzteres ist jetzt der Begriff von der Nähebegriff oder die Metrik dieser Dimension eigentlich. Nochmal zurück zur Struktur und Anordnung. Also in meinem, glaube das erste oder zweite Video, auf das erste Video, auf dem, das ich jemals gepostet habe, da habe ich dieses Beispiel mit dem Papierflugzeug. Also ich kann verschiedene Blätter Papier nehmen und die falten und dann habe ich verschiedene Stadien meines Papierflugzeuges. Und die müssen eben, ich muss die in einer bestimmten Reihenfolge falten und die Faltungsschritte nach Rezept machen. Also vielleicht anders ausgedrückt, noch als anderes Beispiel, die einzelnen Seiten meiner Bauanleitung, das sind einzelne Stadien in X5. Aber die Nummerierung meiner Schritte, das ist X6.
Okay.
Ich könnte mir noch ein paar Beispiele ausdenken. Ich weiß nicht, ob es soweit etwas klarer wird.
Nein, ich weiß nicht. Die Nummerierung, die Nummerierung ist X6, weil dort dann quasi diese Richtung angegeben wird, in wohin sich diese Struktur entwickelt und wie das dann dort ausschauen wird.
Ja, oder die Reihenfolge eines Kochrezeptes. Selbes Prinzip. Ich habe Zutaten, ich habe gewisse Geschmäcker, ich habe Einstellungen an meinem Herd, was auch immer, und Zwischenstufen, was da im Topf ist. Aber ich habe ein Rezept für die, in welcher Reihenfolge ich die zugeben muss und bei welcher Temperatur. Und dieses Rezept, was ich wann machen muss, das ist X6. Nochmal. Oder der Plan des Architekten für das Haus. Das ist die endgültige Struktur. Und ich habe alle möglichen Zwischenstadien. Das Haus hat eine bestimmte Struktur, wenn die Fenster eingebaut werden. Oder wenn die Fußböden, die Decken gegossen werden. Oder wenn das Fundament gegossen wird. Oder wenn das Dach gedeckt wird. Aber es macht nur Sinn, wenn ich erst das Fundament gieße und dann die Wände hochziehe, oder das erste Geschoss hochziehe, dann die erste Geschossdecke gieße und dann das Geschoss Nummer 2 und dann die Fenster einbaue und dann das Dach decke.
Okay.
Ich glaube, klarer kann ich es in dem Zusammenhang nicht machen. Man muss es ein paar Mal vor Augen führen einfach und ruhig mal durch die Welt gehen und auf solche Beispiele achten. Man findet es eigentlich überall. Und wenn man mal beginnt, in diesen Kategorien zu denken, dann stellt man auch fest, ja, wir leben ja in 6 Dimensionen. Es war ja nie was anderes. Wir haben nie in 4 Dimensionen gelebt. Das ist bloß unser unzureichendes physikalisches Verständnis. Wir haben immer schon in 6 Dimensionen gelebt. Es war uns nicht so bewusst und wir hatten vielleicht auch keine Begriffe, um es zu beschreiben.
Genau.
Das ist vielleicht die Überleitung zur Synchrometrie, aber vielleicht hatten Sie noch eine andere Frage.
Naja, ich finde das einfach erstaunlich, weil und mit dieser Erkenntnis dieser zusätzlichen Dimensionen in Kombination mit den bekannten Zeit- und die drei Raumkoordinaten, da kommt er dann eben, kann er eben Dinge beschreiben, die eben in keiner anderen Theorie beschreibbar sind. Und ich denke, wer sich jetzt für das mehr interessiert, dem empfehle ich wirklich wärmstens den Kanal Sechs Dimensionen in Farbe von meinem heutigen Gast Hannes Schmidt, weil dort wird das einfach von der Pike weg erklärt. Und ich glaube, das wollen wir hier jetzt im Radio gar nicht viel weiter treiben. Vielleicht machen wir das einmal in einer zukünftigen Sendung. Aber lassen wir es einmal dahingestellt. Also ich hoffe, jetzt hat jetzt jeder einen Eindruck davon gewonnen, was diese Transdimensionen sind, was sie beschreiben und was sie bedeuten. Ja. Und wie Sie sagen, ja, also wenn man so ein bisschen das Gespür dafür entwickelt, ich gehe durch die Welt, ich sehe Dinge, die sind sehr strukturiert, ja, ich sehe Dinge, die sind sehr unstrukturiert, ich sehe Staub, ja, der ist quasi nur mehr weißes Rauschen, ja, oder? Das ist so irgendwie. Oder auch in der Akustik zum Beispiel.
Ja, so kann man das.
Weißes Rauschen wäre jetzt völlig unstrukturiert, ja. Ein Sinuston wäre extrem strukturiert, aber ja, halt nicht sehr reichhaltig. Ein Orchester auch wiederum sehr viel Struktur da und sehr, ne? Also so spielen diese Dimensionen auf unsere Welt herüber. Und ich glaube, der Grund, warum wir das gar nicht merken oder gar nicht wahrnehmen wollen, ist, weil es so selbstverständlich ist, ne? Wir würden ja nicht existieren ohne Struktur. Unser ganzer Körper ist ja eine Struktur. Wenn es keine Struktur gäbe, gäbe es uns ja gar nicht, ne? Und irgendwo aus dem wird ja auch klar, warum dann der Lebensprozess und das Leben selbst mit diesen fehlenden Dimensionen endlich auch beschrieben werden kann, weil eben genau diese Komponente fehlt, ne? Also die klassische Physik beschreibt halt immer nur irgendwelche Teilchen, die sich gegenseitig anstupsen und Wärme und Energie austauschen und was auch immer. Aber
es gab vor der klassischen Physik gab es auch eine Naturwissenschaft, die Zeit noch gar nicht als Dimension betrachtet hat. Das kam irgendwann im 19. Jahrhundert ist die Idee überhaupt erstmals aufgekommen. Und dass sie dann auch noch mit Raum und Zeit vereinigt werden konnte, das ist dann sowieso nochmal, oder dass sie mathematisch vereinigt werden konnte, das war dann ein Riesenschritt. Das wirkt heute selbstverständlich, aber dafür hatten wir auch mal kein Konzept und keinen Begriff. Die Zeit, ja, es gab sie, aber man hat sie nie als mathematisierbar betrachtet. Und genauso haben wir noch kein Maß, keine Skala in unserem Alltag, in unserer Alltagssprache für Struktur und für Evolution oder Evolutionsrichtung. Und das sind die bedeutenden Grundsteine, die Heim gelegt hat. Und es ist eben nicht ganz so einfach, die Theorie, mal abgesehen von Fremdwörtern oder dass es mathematisch anspruchsvoll ist teilweise. Aber Konzepte aus unserer Alltagserfahrung auf andere Füße stellen, nämlich ein Begriff von Struktur, ein Begriff von, mit dem man dann auch Lebensprozess etc. In einer formalisierten Sprache fassen kann, ohne es zu entzaubern im Übrigen. Aber indem man das auf andere Weise fassen kann, und dadurch auch auf andere Weise darüber reflektieren kann. Ich finde diese Beispiele aus der Wissenschaftsgeschichte immer sehr hilfreich, denn es zeigt einem, unser Weltbild war nie abgeschlossen. Es gab immer revolutionäre Ideen, an die man sich erst gewöhnen musste. Und nichts anderes erleben wir mit Heim. Der hat auch revolutionäre Ideen gehabt, die vielleicht ein bisschen vor seiner Zeit waren. Und die uns irgendwann bevorstehen. Ob das nun in seinen Originalbegriffen sein wird, sei dahingestellt. Vielleicht kommt jemand, der Heim gar nicht kennt, völlig unabhängig von ihm irgendwann mal auf das Gleiche oder was Ähnliches. Und Und dann geht es eben weiter mit unserer Welterkenntnis. Und sie ist das Stadium, das wir heute kennen, das ist nur eine Momentaufnahme.
Ja, jemand schreibt, Hammerkanal, vielen, vielen Dank, Hannes Schmidt, bin mega dankbar, von wegen, dafür braucht man mehr als ein Leben. Hammer, Hannes, Respekt und Lebensdank, schreibt jemand. Also, Sie haben Fans. Und Heim konnte eben dann auch so Dinge wie Evolutionssprünge erklären, ne, die ja eigentlich nicht erklärbar sind. Aber bevor wir uns dem zuwenden, vielleicht noch einmal eine Frage, die ich da jetzt noch aus dem Chat exemplarisch herausgreifen möchte. Und ja, man kann mich auch gerne anrufen übrigens. Skype-Leitung ist offen, also einfach, wenn jemand Lust hat, selbst die Fragen zu stellen. Und zwar geht es bei dieser Frage um, frag den Gast, was der Wertevorrat der beiden Transdimensionen ist. Zahlen? Fragezeichen. Wir haben das gerade versucht, mal ein bisschen zu erklären. Jetzt vielleicht nur noch abschließend dazu. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich meine, die Raumdimensionen werden in Metern gemessen, die Zeit in Sekunden. Und wie kann man sich das jetzt in diesen Transdimensionen vorstellen, wo dann eben Struktur bewertet wird? Wie kann man dann auch das irgendwie versuchen, ein bisschen einzufärben?
Man muss sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass Zahlen vielleicht nur ein kleiner Teil dessen sind, wie die Natur zu messen ist.
Wir haben ja einen Anrufer.
Es gibt interessante historische Forschung zum Zahlbegriff und zu, es gab erst die natürlichen Zahlen, dann gab es die rationalen, dann die reellen, die imaginären Zahlen. Das wurde also immer abstrakter. Und ich fürchte, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen. Wir müssen uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass wir die Welt noch lange nicht so beschreiben können, wie sie beschrieben werden muss. Ja. Und dass Zahlen in dieser Beschreibung nur ein Teil sind. Und diese Gesamtheit, die beschreibt Heim in seiner Syntrometrie. Und die Syntrometrie ist so etwas, von dem die Mathematik mit ihrem Zahlbegriff ein Spezialfall ist. Aber die Syntrometrie ist ein Überbau dieser normalen quantitativen Betrachtung der Welt. Und wenn man sich auf den einlässt, was ein bisschen Mut erfordert, zugegeben.
Ja, und Zeit und Geduld und Sitzfleisch.
Ja. vielleicht ein bisschen Zeit für YouTube, gewinnt man schon ein bisschen Eindruck. Ich habe mich bemüht,
die
Grundkonzepte zu erklären. Und
gut. Wir haben einen Anrufer übrigens.
Aber das Entscheidende ist, es bleibt ein formales System, das aber viel weiter gefasst ist, als wir das bisher kennen. Und trotzdem ist es logisch fassbar.
Okay, also das ist der Versuch, der Antwort auf die Frage, ob das einfach nur Zahlen sind. Nein, es ist ein formales System, aber ja.
Ja, es ist mehr.
Es ist mehr.
Es ist viel mehr.
Lieber Anrufer, hallo.
Ja, hallo, hört ihr mich?
Ja, wir hören dich.
Okay, gut.
Ja.
Also erstmal vielen Dank an dich, Tarek. Ich verfolge deine Sendung heute zum ersten Mal live in meinem Leben, obwohl ich schon seit vielen Jahren immer im Nachhinein, und das ist wirklich, hebt sich bemerkenswert ab, die Qualität deiner Frage und der Gesprächspartner und so weiter und so fort.
Oh, danke.
Und auch an den Herrn Schmidt, auch seine Vorträge schaue ich mir die ganze Zeit an. Die muss man jetzt die späteren Folgen, die muss man sich dann schon mehrere Male anhören, weil man eigentlich die ganzen Begriffe von den ersten Folgen Intus haben muss, um die dann verstehen zu können. Aber gut, es ist ja immer so noch was Neues lernen. Ich war derjenige, der gefragt hat, was jetzt der Wertevorrat ist der beiden Dimensionen. Die sind ja komplex, ja, also oder imaginär. Ne? Also die drei Raumdimensionen sind reell und die anderen drei sind imaginär. Und deswegen habe ich gefragt, was ist der Wertevorrat? Ich habe schon verstanden, dass ich über die Syntrometrie quasi entlang der X5-Achse jetzt Qualitäten unterscheiden kann, also Strukturstufen. Das ist mir schon klar, aber ich muss sie ja trotzdem irgendwie ausdrücken mathematisch. Ja, so. Und deswegen hatte ich jetzt gefragt, ob quasi zu einem Zahlenwert auf der X5-Achse jetzt eine bestimmte Strukturstufe oder Strukturstufendifferenzen ich damit ausdrücken kann. Das war jetzt der Hintergrund meiner Frage. So. Und dann habe ich noch eine andere.
Darf ich da an der Stelle antworten, vielleicht schon, dass wir das nicht aus den Augen verlieren? Also, man hat einen Wertevorrat und nein, man kann ihn nicht unbegrenzt in Zahlen ausdrücken. Das ist genau die Grenze, die Heim übersprungen hat oder überwunden hat mit der Syntrometrie. Die Syntrometrie ist etwas, was über Zahlen hinausgeht. Man kann Zahlen nur dann verwenden, wenn man sich im quantitativen Bereich bewegt. Das heißt, in dem Bereich, in dem wir klassische Naturwissenschaft gewissermaßen betreiben. Und da können wir die Koordinate tatsächlich quantifizierbar angeben, und zwar als Inverse zur Entropie. Mal abgesehen davon, dass man natürlich einen Nullpunkt finden muss, aber das sind Details, man kann dann die Entropie der Atomkernbindung, der chemischen Bindung, der Molekülbindung und sowas, man kann einen Energiegehalt angeben oder ein Informationsgehalt dieses Systems. Genau habe ich mir das noch nicht überlegt, aber im Prinzip kann man das auf diese Weise quantifizieren. Man könnte zu jeder Stufe angeben, die Entropie nimmt so und so viel ab in Kelvin pro Kilojoule dann. Aber sobald man den Sprung macht zur belebten Materie, da verhält sich Materie dann auf eine Weise, die nicht mehr rein quantitativ angebbar ist. Und je komplexer das Lebewesen, umso nutzloser wird dieser Begriff, weil es einfach nach anderen Kriterien plötzlich anfängt zu funktionieren. Und dann, vielleicht ist das ein bisschen das Missverständnis an der Stelle. Heim gibt an, diese Totalitäten, in denen man die Strukturstufen unterscheiden kann. Das ist dann, also das Leben beginnt auf der Totalität 7. Die Atome sind auf Totalität 3 und der menschliche Körper ist auf Totalität 15, war es, glaube ich. Und diese Strukturstufen sind zwar mit Zahlen benannt, aber das heißt nicht, dass das absolute Werte wären. Und die sind auch eigentlich ein bisschen willkürlich. Ich glaube, in einem Video sage ich es auch, Heim hat sich das schon sehr genau überlegt, aber es ist nicht gesagt, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Das ist keine Sache, die man perfekt messen kann. Das sind einfach Einteilungen und man kann sie nummerieren, um die Übersicht zu behalten. Aber es sind trotzdem keine Quantitäten. Vielleicht soweit mal, ich hoffe, das beantwortet die Frage schon mal.
Dass die so ein bisschen willkürlich sind, das hat man schon gemerkt. Ne? Er hat es einfach anhand der biologischen Entitäten, die es halt so gibt. Ja? Anhand derer hat er das hochnummeriert, kann man so sagen. Okay. Ja, ich will jetzt auch nicht dieses Gespräch jetzt hier mit dieser einen Frage blockieren, aber ich hätte noch eine andere. Die ist seltsamerweise bis heute noch nicht geklärt. Bei dem Willichmann-Buch, Hans Willichmann, heißt es, dass Tau, also diese kleinste Fläche, tatsächlich, also oder ein Würfel aus Tau-Flächen, ein sechsdimensionaler Würfel ist. Und ich habe aber an anderen Stellen gelesen, dass diese kleinste Fläche tatsächlich jetzt nur im Raum, also im dreidimensionalen Raum, existiert. Und jetzt meine Frage, ist dieses kleinste Fläche, was der Heim mit Tau bezeichnet, jetzt eine sechsdimensionale Instanz oder ist es eine dreidimensionale Instanz?
Jede zwei Dimensionen können so eine Fläche bilden. Okay. Das ist schon also eine sechsdimensionale Instanz. Der gesamte R6 besteht aus diesen Flächen.
Okay, gut.
Das mit R3, nee, das stimmt so. Das stimmt so.
Dann habe ich es falsch.
Vielleicht ist es als Metapher gemeint gewesen. Man kann es sicher immer schwer veranschaulichen, was ist jetzt ein sechsdimensionales Flächengerüst, wie auch immer. Naja, das ist der Würfel, das Beste, was man sich dann so als Analogie veranschaulichen kann.
er sagte, die Flächen sind ja gerichtet. Ja, also haben sie einen Spin in gewisser Weise und das Universum dehnt sich halt aus. Und dadurch, oder wenn sich dieser Spin ändern soll, das ist die Ursache für die Trägheit, so habe ich das verstanden. So. Mhm. Und die Ausdehnung des Universums kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nur im vierdimensionalen vorstellen und nicht im sechsdimensionalen. Und deswegen habe ich da so Schwierigkeiten gehabt mit den Flächen in den, also mal eine Fläche in der fünften und sechsten Dimension, ja, und deren Spin. Wie die sich jetzt quasi verhält bei der Ausdehnung des Universums. So.
Das ist eine interessante Frage. Was heißt Ausdehnung? Wenn sich etwas in der vierten Dimension ausgeht, heißt das, die Menge an Zeit nimmt zu. Wenn sich etwas in der fünften Dimension ausdehnt, heißt das, die Menge an Struktur nimmt zu oder die Komplexität an Struktur nimmt zu. Und in der sechsten Dimension heißt das, die Intensität die Intensität oder die Qualität der Evolution nimmt zu. Also jetzt mal spontan überlegt, weiß nicht, ob das so haltbar ist. Aber wenn man sich, es nimmt der Werte, wenn der Wertevorrat zunimmt, dann muss man zwangsläufig folgern. Dann müssen eben diese genannten Wertevorräte zunehmen an Menge oder an Menge, ganz abstrakt gesagt.
Okay, und
interessanter Gedanke.
Eine kleine Frage.
Ich habe es akustisch gerade nicht verstanden.
Wie bitte?
Ich habe es akustisch gerade nicht verstanden.
Zum Abschluss
noch einmal.
Eine kleine Frage. Sie haben gesagt, Sie haben sich auch mit dem Konstantin Meyer beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht, wie tief Sie da eingestiegen sind. Sehen Sie da Parallelen oder Überschneidungen zwischen dem Heim und dem Konstantin Meyer? Was ich zum Beispiel bei dem Heim noch nicht so richtig gefunden habe, ist diese ganze Wirbelproblematik, wobei man die ja sonst überall im Leben so findet. Also im Weltall gibt es überall die Wirbel und können Sie dazu was sagen? Oder?
Ja, dazu kann ich nur sagen, dass ich mir die Frage auch schon gestellt habe, bin aber noch nicht dazu gekommen, das zu untersuchen. Dass ich mich mit Meil befasst habe, ist länger her. Ich weiß, dass er mit Wirbeln ziemlich viel macht. Also, das ist auch Schaubergers mehr oder weniger qualitative Schau gewesen.
Auch die Ex-Physikerin Gabi Müller beschäftigt sich ja sehr
mit. Ja, auch Volkhammer, soweit ich weiß. Das Wirbelkonzept taucht bei Heim eigentlich nicht auf. Es gibt einen Ansatzpunkt, an den ich denken könnte, aber zu dem bin ich noch nicht tiefer eingestiegen, aber es ist eine interessante Frage, weil da könnte man eventuell so Korrespondenzen finden, ja.
In den Berliner Vorträgen sagt man an irgendeiner Stelle, das sind alles Wirbel, Okay, gut, dann mehr Fragen habe ich nicht, dann will ich jetzt das Interview nicht weiter blockieren. Ja.
Okay, war sehr detailliert, aber danke, auch sehr interessant.
Ja.
Vielen Dank.
Danke,
ciao. Okay, tschüss. Ja, vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen weg von der Theorie, ein bisschen in die Praxis. Also mit diesen ganzen Konstrukten und Konzepten, die wir jetzt gerade versucht haben, ein bisschen anzureißen, wie gesagt, auf Ihrem YouTube-Kanal, kann man das dann wirklich von der Pike weg lernen? Bei Syntrometrie habe ich dann auch ein paar, das musste ich mir dann auch zweimal anhören, bis ich so verstanden habe, um was es geht. Also es ist nicht immer alles leichte Kost, aber so ist es nun mal. Aber damit konnte er ja sehr, sehr viele Dinge vorhersagen. Wir haben zwei wirklich herausragende Eichfalsifikationen seiner Theorie schon genannt, also Massenspektrum und Biophotonen. Aber er konnte zum Beispiel auch so Dinge erklären, oder kann solche Dinge, man kann damit solche Dinge erklären wie Evolutionssprünge. Ne? Mhm. Woher kommt das plötzlich? Ne? Warum? Gibt es ja keine Erklärung dafür in Wirklichkeit. Ne? Ist ja eins von diesen Dingen, wo man halt so irgendwie drüber geht, aber eigentlich verstehen tut das ja keiner. Ne?
Man beobachtet also, ganz oft, ja. Was? Abgeschlossen, die Frage, oder?
Verstehen tut es eben keiner. Also natürlich, Leute, die sich mit der heimischen Theorie beschäftigen oder anderen Theorien, die ja ähnliche Mächtigkeit haben, können sich das schon erklären. Aber ich meine, in der klassischen Wissenschaft, Physik, Chemie, Biologie gibt es dafür keine Erklärung. Das wollte ich nur sagen.
Ja, es gibt Es gibt Erklärungen, aber die klassische Wissenschaft, unsere Schulwissenschaft, sage ich mal, die behandelt natürlich solche Fragen und findet dafür Erklärungen, die im Rahmen des akzeptierten Paradigmas logisch scheinen, aber immer werden hintenrum zusätzliche Annahmen gemacht. Und man merkt das, wenn man mal ganz exakt auf die Sprache achtet, die verwendet wird. Zum Beispiel wird in der Evolutionsforschung immer unterstellt, es wird immer von Sinn gesprochen, dass etwas evolutiv Sinn ergeben muss, sonst wäre es nicht entwickelt worden. Also es wird hintenrum der Begriff Sinn eingeführt, aber ohne ihn an prominente Stelle zu stellen.
Vor allem hat er ja keinen Platz. Er hat ja keinen Platz in der vierdimensionalen Welt. Sinn, wo?
Nein, er hat keinen Platz als reales Ding, aber er wird ontologisch unterstellt, wie selbstverständlich. Genau. Und das merkt dann keiner. Ich finde das nahezu komisch, weil das ist eigentlich ein gewaltiger blinder Fleck.
Ja, absolut.
Also man sagt dann, man benutzt Begriffe, die eigentlich aus einer Schöpfungslehre stammen könnten. Wenn man sagt, die Evolution hat es so eingerichtet, dass die Evolution hat bewirkt das. Man könnte auch sagen, der liebe Gott hat bewirkt das.
Ja.
Es ist kein anderes Vokabular. Man unterstellt nur einen
oder das Spaghetti-Monster.
Mechanismus. Ja. Das Spaghetti-Monster, ganz genau. Man unterstellt einen Wirkmechanismus, der sich natürlich nicht aus dem System herleiten lässt, auf das man sich vordergründig beruft. Ist ja auch logisch gar nicht möglich. Das wissen wir seit Kurt Gödel. Wir können ein einfaches System kann kein komplexeres System implizieren, beziehungsweise seine eigene Vollständigkeit beweisen. Und so scheint mir, dass die gesamten Grenzfragen, wenn wir es mal so nennen, oder diese Merkwürdigkeiten oder die Anomalien, wie zum Beispiel Evolutionssprünge, werden zwar mit Konzepten erklärt aus der klassischen Biologie oder Evolutionsforschung, aber es wird auf unsichtbare Weise wird etwas anderes eingeführt. Das ist in der klassischen Evolutionsforschung ist das sexuelle Reproduktion. Man kann also mathematische Modelle erstellen, durch die man zeigen kann, dass sich Populationen auf eine gewisse Weise mit einer gewissen Dynamik entwickeln, wenn sie zur sexuellen Fortpflanzung fähig sind. Für die das entsprechende Video schon gesehen haben, das ist das letzte gewesen, glaube ich, das ich veröffentlicht habe. Da ging es ja genau um diese Frage. Bei Heim nimmt genau dieser Typ von Lebewesen, nämlich der zur sexuellen Fortpflanzung fähig ist, der bringt eine bestimmte Qualität mit, die in der Transzendenz einen gewissen dauerhaften Wertevorrat schaffen kann. Und der erzeugt die Dynamik, die für diese Evolutionssprünge erforderlich ist. Und da haben wir einen Wirkmechanismus, der einen frappierend ähnlichen Ursprung eigentlich hat, wie die klassische Argumentation, aber der insgesamt in einem reichhaltigeren System argumentiert wird und stichhaltiger ist.
Ja.
Das ist so, das, ja.
Also man merkt, man kommt ohne diesen Sinn, im Prinzip diese Richtung, in diese Evolution dann gehen soll und wie sich dann die Strukturen verändern und anpassen, ne? Das kann man ja alles sehr schön beschreiben mit diesen höheren Dimensionen, aber wenn man die halt nicht hat, dann muss man halt irgendwo einen Sinn postulieren, der aber irgendwie frei da durch die Gegend hängt und eigentlich, ja, keinen Sinn ergibt.
Ja, anderes Beispiel ist vielleicht Hirnforschung oder Neurophysiologie. dass die, also rein mechanistisch ist Bewusstsein ein Epiphänomen von neurochemischer Aktivität, ja. Und trotzdem wird dann irgendwo hintenrum gesprochen von Erfahrung, von Bewusstseinseindrücken, und es wird auch da dann Vokabular verwendet, das eigentlich nicht im Zusammenhang steht mit dem Vokabular der Neurophysiologie.
Ja. Das ist ein schöner Begriff.
Vielleicht ist es ein schwierigeres Beispiel, mir fällt jetzt auch keine gute Brücke ein, aber
Erlebnisqualität.
Es begegnet einem eigentlich überall.
Ja. Von Ludwig hat das ja immer sehr schön Erlebnisqualitäten gezeigt, ne? Genannt. Die,
was genau?
Ja, eben Erlebnisqualitäten, die durch die, also Bewusstsein, dass eben dann Erlebnisqualitäten quasi hat und wo es einfach keine Erklärung dafür gibt, wenn das einfach nur neuronale Abläufe sind.
Ja, richtig.
Wo entsteht das Erleben? Ja, es gibt's nicht. Ja, es gibt. Aber wir alle haben dieses Erleben. Ne? Da gibt's ja irgendeinen Neurophysiker, glaube ich, hat ja einmal gesagt: Ja, ich habe kein Bewusstsein und Sie müssen mir erst beweisen, dass Sie eines haben. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Und da macht man sich natürlich leicht. Ne? Also der lügt natürlich, ne? Meiner Meinung nach, weil er weiß ganz genau, dass er Bewusstsein hat. Ne? Aber weil er es halt nicht erklären kann, behauptet er halt, er hat keins. Und weil es immer niemand beweisen kann, dass jemand anderer es einer hat. Ich meine, es ist einfach nur, eigentlich nur ein semantischer Trick. Ne?
Das ist ein Trick, das sind so Spielchen, die man so mit Scheinlogik treiben kann, möchte ich eigentlich sagen.
Genau, Scheinlogik, ja, es ist genau das. Ich habe mich da stundenlang schon gestritten.
Genau dieselbe Frage. Es ist eigentlich genau dieselbe Frage. Es kann sein, dass ich das einzige bewusste Wesen im Universum bin, alles andere ist mir vorgegaukelt oder sowas.
Solipsismus.
Es ändert aber nichts daran. Solipsismus, ne? Genau. Es ändert aber nichts daran, dass alle um mich herum so reagieren, als wären sie ebenfalls bewusste Wesen. Das heißt, es ändert an der Erfahrung meiner Realität gar nichts. Deswegen ist das, ja, das ist, es führt einen irgendwo hin, diese Art von Argumentation. Es ist eine nette Ablenkungsstrategie vielleicht, wenn man sich mit der Frage nicht beschäftigen will.
Ich glaube, der Sinn ist, dass es einen eben nirgends hinführt, dass man eben schön dort bleiben kann, wo man ist.
Ja, natürlich.
Das ist genau. Der Sinn dieser. Also, aber jetzt nur noch mal kurz, Evolutionssprünge, wie erklärt sich das denn? Wie erklärt das Heim denn? Sie zeigen das ja auch in einem Ihrer Videos. Können wir das vielleicht kurz anreißen, wo eben quasi in diesen Transbereichen diese Anpassung passiert und dann wieder rückwirkt? Kann man das, ohne jetzt zu tief einzusteigen?
Die Erfahrungen, die Lebenserfahrungen aller Lebewesen, die bilden einen Wertevorrat im Transbereich der Welt. Und dieser Wertevorrat bildet eine Art kollektives Artgedächtnis oder Artbewusstsein. Man kann hier tatsächlich von einem Bewusstsein sprechen, denn es erfüllt die Kriterien nach Heims Weltbild, nämlich von Aktivitätenströmen, die jetzt aber nicht an einen Körper gekoppelt sind. Es gibt also eine Art kollektives Artbewusstsein mit einem Artgedächtnis. Und das hat natürlich auch einem Bewusstsein innewohnende Dynamik. Das heißt, es hat ein gewisses Reflexionsvermögen, es hat ein Reaktionsvermögen, gewisse Freiheitsgrade. Und hat entsprechend auch die Fähigkeit, Wahrscheinlichkeiten anzupassen. Und zwar Wahrscheinlichkeiten von sich verkörpernden Individuen oder sich verkörpernden genetischen Mustern. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Mutationen gesteuert wird aus dem Transbereich.
Da sind wir wieder bei diesen Wahrscheinlichkeiten, über das eben eingewirkt wird. Ne? Weil das ist ja genau das. Ein Evolutionssprung ist einfach extrem unwahrscheinlich. Aber dadurch, dass eben in diesem Transbereich quasi eine Struktur herausbildet, die quasi ein kollektives Gedächtnis, also auch bei Jung gibt es ja diese Konzepte, ne? Kollektives Unbewusste.
Ja.
Und dann eben reagiert auf die Lebenserfahrungen, die eben die Wesen machen, die eben da jetzt existieren. Und dann eben quasi rückwirkt und steuert und das in eine bestimmte Richtung bringt, ne? Wo sich niemand das eben, man kann sich das eben nicht wirklich erklären, aber dadurch wird zumindest der Mechanismus klar, ne? Wie das passiert. Wir haben ja im Vorgespräch auch so ein bisschen diskutiert, ja, ob jetzt Heimsche Theorie die Welt wirklich erklärt oder vielleicht doch eher nur beschreibt. Meiner Meinung nach auch die Heimsche Theorie erklärt es nicht, aber sie beschreibt es auf eine unfassbar, finde ich, und ich habe nur Bruchteile davon verstanden bis jetzt, umfassende Weise als andere Theorien, ja, weil eben diese Transbereiche Bewusstsein damit einbezogen werden. Aber Erklärung liefert sie wahrscheinlich auch keine, weil da müsste sie dann ja auch, oder? Liefert die Heimsche Theorie da auch eine Erklärung, warum das eigentlich überhaupt existiert, Ihrer Meinung nach?
Da sind wir bei der Frage der letzten Erklärung.
Ja.
Und die kann kein metaphysisches System liefern.
Ja.
Es gibt kein System der Weltbeschreibung, das eine letzte Erklärung liefern kann.
Ja.
Es ist ganz egal welches. Man kann in jedem metaphysischen System scheinbar naive Fragen stellen, wie was war vor dem Urknall? Oder wenn Gott die Welt geschaffen hat, wer hat denn dann Gott geschaffen? Genauso kann man bei Heim jetzt die Frage stellen, woher kommen denn die Ideen, die sich verwirklichen? Woher kommt die Idee des Universums? Gut, da hat er sich auch etwas weitreichende Gedanken gemacht, aber man stößt immer auf diese Grenze. Die ist nicht vermeidbar. Und das ist eigentlich ein Zeichen davon, dass letztendlich eine rein rationale Beschreibung der Welt nicht ausreicht. Mit der Aussage führe ich ein bisschen das ad absurdum, was ich ja eigentlich versuche zu erreichen. Aber man muss sich bei der ganzen Tätigkeit bewusst sein, auch um bescheiden zu bleiben. Man wird ein Teil besser begreifen. Heim hat ja die Grenze von Naturwissenschaft sehr stark verschoben, und zwar in einem Bereich, der bislang Religion zugänglich war nur oder vorbehalten war. Ändert aber nichts daran, dass nach wie vor die Frage nach dem Sinn und einem jetzt etwas abstrakteren Schöpfer, wenn ich es jetzt mal in der Mangel eines besseren Wortes, bestehen bleibt. Das, was den Dingen Sinn verleiht, das ist letztendlich nicht rational herleitbar. Wir können, unsere Erfahrung wirkt dafür, dass es einen Sinn gibt, dass man den auch immer suchen muss, in seinem ganz persönlichen Verhältnis zur Transzendenz, das ist letztendlich dann eine religiöse Frage. Die Religion wird nicht überflüssig, durch Heim, man selber war ja ein religiöser Mensch eher, jetzt nicht streng gläubig oder so, aber für ihn hat das eine Rolle gespielt. Und die Tatsache, dass seine Naturwissenschaft da in diesem Bereich sehr weit vordringt, ändert nichts daran, dass man einen Glauben an einen Sinn braucht, wie auch immer der aussieht.
Ja.
Und das ist die Essenz all dessen, was man aus der Beschäftigung mit diesen Dingen insgesamt mitnehmen kann. Es ist sogar ganz egal, womit man sich beschäftigt. Aber man muss einen Sinn abgewinnen können.
Jemand stellt eine sehr interessante Frage im Chat. Andreas, wie definiert der Gast im heimschen Bild den freien Willen? Und ich möchte da dranhängen, und wie definiert er Bewusstsein? Weil er kann das ja irgendwie viel genauer herausarbeiten, was Bewusstsein wirklich ist, wo es beginnt, warum es eigentlich zwangsweise dazu kommt, etc. Also freier Wille und Bewusstsein, für mich hängt das jetzt irgendwie zusammen, vielleicht für Sie nicht, weiß ich nicht.
Erstmal Bewusstsein. Bewusstsein, ich bin mal etwas vorsichtig, Bewusstsein korreliert mit Aktivitätenströmen. Aktivitätenströme ist nun für sich erstmal eine Metapher. Das heißt ja, es ändert einen Aktivitätenstrom, heißt es, strömt irgendwas in Richtung dieser Koordinaten x5, x6. Aber was strömt da? Das heißt, es sind Erlebnisqualitäten oder Wertevorräte in diesen Bereichen, wissen wir ja jetzt. Und die strömen, also die ändern sich. Das heißt, eine Erlebnisqualität steigert sich. Es ist das, was bei jeder Wahrnehmung der Sinne passiert. Die Proteine in meinen Sehzellen treffen Photonen, das ist das Elementarste, was man angeben kann. Und das ist eine Erlebnisqualität für das Protein, das dahinter steht. Also dieses Protein wird davon eine gewisse Erlebnisqualität haben, wenn man davon sprechen will. Aber diese Erlebnisqualität strömt dann quasi in Richtung der höheren Struktur, in die dieses Protein eingebettet ist, nämlich die Sehzelle. Und die ist eingebettet in die Netzhaut als wiederum höhere Struktur. Und diese hat auch davon eine Erlebnisqualität. Also das ist ein Aktivitätenstrom eigentlich. Und das Ganze geht dann über den Sehnerv in die Sehrinde und in das ganze Gehirn. Und dann ist man bei unserer integralen Erlebnisqualität. Das ist ein Aktivitätenstrom. So. Und das korreliert mit Bewusstsein. Ich würde jetzt nicht behaupten, das ist die letzte Ursache von Bewusstsein. Dazu ist das Phänomen immer noch zu schwer greifbar, finde ich. Da muss man auch noch andere Erwägungen ziehen, glaube ich. Aber es ist die beste Korrelation, die man mit dem Phänomen hat und die beste Beschreibung oder das beste Kriterium, das man aufstellen kann. Wenn sich Erlebnisqualitäten ändern, dann ist da Bewusstsein vorhanden. Ich hoffe, damit ist der erste Teil der Frage erstmal beantwortet. Der freie Wille kommt da ins Spiel, wo es um den Unterschied geht zwischen, also fangen wir mal so an, rein tierisches Dasein, das reagiert, das hat Sinneseindrücke eben geschildert, das sind Aktivitätenströme aus dem Körper in die Psyche und wieder zurück aus der Reaktion, aus der Psyche in den Körper. Und das sind aber nur, von unserer Definition jetzt hier, das können nur Instinkthandlungen sein. Und ich denke mal, das ist zunächst mal damit gemeint, wenn man von dem nicht freien Willen spricht, also den Handlungen, die aus biologischen Notwendigkeiten immer bestehen. Der freie Wille kommt dann ins Spiel, wenn ein reflektierendes Bewusstsein vorhanden ist. Und das setzt einen Mentalkomplex voraus, wie er bei der Spezies Mensch jetzt mit Sicherheit vorhanden ist. Wenn also Impulse, Aktivitäten aus diesem Mentalbereich umgesetzt werden, über die Psyche bis in körperliche Handlungen, dann könnte man sagen, das ist ein freier Wille, weil der ist nicht bedingt durch oder nicht nur rein bedingt durch Sinneseindrücke und Instinkthandlungen, sondern der ist an höheren ethischen Maximen orientiert. Dann haben wir auch da wieder einen Erklärungsregress, weil man könnte fragen, inwiefern sind denn diese Entscheidungen, die wir nach ethischen Maximen dann stellen, frei? Aber sie sind auf jeden Fall frei von rein biologischen Instinkthandlungen.
Sie sind freier.
Aber sie sind freier. Ja, auf diese Weise kann man sich der Frage nähern, in diesem Modell.
Ja.
Das wäre die Erklärung dazu nach Burkertheim.
Wir haben einen weiteren Anrufer.
Ja.
Hallo.
Hallo. Ich wollte da gerade mal einhaken, weil das vielleicht thematisch gut passt. Mich würde mal interessieren, weil wir jetzt gerade beim freien Willen und so weiter sind, inwiefern die Heimtheorie quasi das Universum als determiniert oder nicht determiniert ansieht. Also es wäre ja so, wenn wir jetzt ein bisschen Relativitätstheorie, also Einstein anschauen, dann müssten wir ja sagen, ja gut, theoretisch wäre es möglich, dass es determiniert ist, Zukunft und Vergangenheit oder Raumzeit ist eng miteinander verknüpft und der Begriff der Unendlichkeit taucht dann auf, ja, alles hat unendliche Zustände hier, die unendlichen Zustände decken quasi jede mögliche Handlung von uns ab, also quasi die Unendlichkeit an sich bestimmt die Determiniertheit des Kosmos. Dann gibt es aber andere Theorien, ja, wie den mathematischen Intuitionismus, der halt sagt, die Unendlichkeit existiert eigentlich gar nicht. Da das Universum ist im stetigen Wandel sozusagen. Es gibt den freien Willen, es ist nicht determiniert. Und jetzt wäre mal meine Frage an der Stelle eben gewesen, weil es jetzt ganz gut gepasst hat, wie Burkhard Heim das sieht mit diesem determiniert, nicht determiniert.
Ja, interessante Frage.
Okay. Spontan fällt mir keine explizite Aussage von dir dazu ein. Ich kann nur eingehen jetzt auf Ihren Punkt mit den Unendlichkeiten. Die gibt es bei Burkhard Heim ja zum Glück nicht. Wenn man den Begriff Unendlichkeit hört, dann fühlt man sich leicht so ein bisschen verloren. Und mir geht es immer so. Aber bei Burkhard Heim ist weder das Universum unendlich, noch ist der Raum unendlich teilbar. Und es gibt demnach nicht unendlich viele Handlungsoptionen. Diese Zahl wird zwar sehr groß, aber sie ist nicht unendlich. Sie ist nie unendlich bei ihm.
Also geht's.
Vielleicht kann man davon ausgehen ein bisschen.
Das würde sich sozusagen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ein bisschen auch decken mit diesem Intuitionismus, mit dem schwierigen Wort. Die sagen ja auch, ich meine, jetzt zum Beispiel die Zahl Pi, ja, sie wirkt vielleicht unendlich auf den ersten Blick. Ja, wir könnten immer stärkere Computer, immer neue Ziffern quasi berechnen. Aber es heißt ja nicht deswegen, dass das unendlich ist, sondern nur, dass immer eine Zahl nachkommt sozusagen. Ja. Also falls man versteht, was ich meine, Gott.
Ja.
Man würde nie das Ende vielleicht herausfinden, aber das heißt trotzdem nicht, dass es unendlich ist, sondern wir haben eine Entwicklung sozusagen, ja, und diese Entwicklung soll nach dieser Theorie eben endlich sein irgendwann mal, ja. Okay. Ja, es ist ein bisschen zum Nachdenken gerade, aber
ja. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Unendlichkeiten, also da wird es wirklich ziemlich schräg.
Ne? Ja. Da muss man eigentlich unterscheiden zwischen Konrad Martius, die philosophische Basis von Heim, differenziert das ganz interessant. Also bei ihr gibt es das Apeiron, das Unteilbare, was quasi die Idee des Raumes trägt, ist ein bisschen schwierig zu erfassen. Also bevor Raum überhaupt ins Dasein treten kann, gibt es dieses Apeiron, das Nicht-Teilbare und Nicht-Durchmessbare. Ich kann darin keine Länge angeben, weil ich keine Unterteilung vornehmen kann. Aber in dem Moment, in dem das Ganze ins Dasein tritt, in ein wie auch immer geartetes physikalisches Dasein, in dem Moment wird das Ganze teilbar und ist deswegen auch nicht mehr, ist deshalb auch nicht mehr unendlich. Im Prinzip ist das ein philosophisches Argument dafür, warum es keine physikalische Unendlichkeit geben kann. Aber mathematisch kann es sie geben, weil man kann die Idee ja beliebig fortspinnen.
Also, wenn ich das jetzt so interpretiere, kann man vielleicht sagen, jetzt in unserer räumlichen oder physischen Raumzeit, sage ich jetzt mal, dort sind ja die Objekte, Ideen, Informationen, wie man es jetzt auch immer sagen mag, zwar endlich, aber eben jetzt nach Burkhard Heim aus diesen Transdimensionen diese Grundstrukturen sozusagen, dass die durchaus einen Unendlichkeitsbegriff haben könnten. Oder versteht das jetzt Gott falsch?
Na, die Transstrukturen sind physikalisch. Die haben keinen Unendlichkeitsbegriff.
Ah, okay. Aber also sie sind auch endlich. Okay.
Ja. Aber die Ideen, die dahinter stehen, jetzt sind wir nämlich bei Letzterklärungen. Also, dass es Strukturen, dass es physikalische Strukturen gibt, ist immer noch kein, bedeutet immer noch nicht, dass wir da Letzterklärungen haben, warum es Ideen gibt. So, die Ideen an sich, die können unteilbar sein. Es gibt ja auch Ideen und Konzepte, die per se nicht teilbar sind, das heißt, sich nicht vermindern können. Zum Beispiel Liebe. Liebe kann nicht unterteilt werden, und das Besondere ist, das ist nämlich das Argument von Konrad Martius, sie vermehrt sich nur, wenn sie geteilt wird. Das ist nichts Physikalisches, aber es ist eine Idee, die sich in einer Form von Unendlichkeit fortpflanzen kann. Und dann ist man nicht mehr physikalisch.
Ist sehr interessant, in der nächsten Sendung wird es übrigens um die Liebe gehen.
Ach schön.
Ja, also ein Versuch der Näherung. Ich weiß ja nicht, ja, ob wir es schaffen, aber ja.
Okay, ja.
Also mehr können wir dazu nicht sagen im Rahmen von der Heimtheorie. Das hat sich, da muss man wirklich in die Philosophie gehen, und da ist nicht so viel von überliefert, sag ich mal, dass er sich jetzt da exakte Notizen von gemacht hatte zu diesen Themen. Okay, wie gesagt, er hat auf Konrad Martius aufgebaut, vielleicht ist das eine interessante Quelle, wenn Sie da sich weiter befassen wollen.
Mhm. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt gehofft, dass Herr Burgertheim das exakt beantwortet hat.
Leider nicht.
Sicher. Okay. Weil das ist so jetzt so die grundlegende philosophische Frage für mich eigentlich, oder mit die interessanteste Frage, ob der Kosmos jetzt wirklich determiniert ist oder nicht determiniert, also was wir darunter verstehen. Ich glaube, das stellt sich jeder ein bisschen die Frage.
Also, habe ich das richtig verstanden? Herr Schmidt, auch Heim hat keine Antwort drauf geliefert, ob er jetzt determiniert ist oder nicht, oder was war da jetzt eigentlich die Antwort drauf?
Nein, da hat er keine Antwort drauf geliefert. Da
hat auch keine, ja. Ja, interessant. Finde ich auch, ist einer der interessantesten Fragen, ja, weil so viel davon abhängt. Ne?
Ja, eben. Das wäre ja sozusagen.
Also ist alles vorherbestimmt im Prinzip. Ja, das wäre eigentlich jetzt, wenn man das jetzt übersetzt in Alltagssprache, oder?
Ja, man könnte ja dann meinen, wenn ich jetzt überlege, ja, diese Pseudo-Unendlichkeit, sage ich jetzt mal, das wirkt ja für den Menschen unendlich, in dieser Fülle an Informationen im Universum, diese Fülle an Möglichkeiten, die wirkt dann vielleicht auf uns, als wäre es nicht determiniert, aber dass es dann halt mathematisch und wie auch immer dann doch determiniert sein könnte, das ist halt das Krasse daran, ja. Also dass man wirklich sagen kann, wir handeln zwar aus unserem Bewusstsein heraus sozusagen freier, weil wir uns diese Dimensionen, diese Möglichkeiten nicht vorstellen können. Aber eigentlich im Grundkonzept des Kosmos wäre es dann doch determiniert. Also das wäre natürlich ziemlich krass, der Gedanke. Ja.
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 Ja, so geraten wir, bis dahin kommen wir auch mit Heim. Denn der Rest, der ist noch, da kann man sich noch lange drüber unterhalten. Ja,
ja, der ist dann irgendwo in den Untiefen.
Ist nicht abgeschlossen, die Frage.
Ja, die Antworten finden sich dann vielleicht in den Untiefen des G4, oder?
Also ja, wenn man sich darauf einlässt.
Auf die 12-dimensionale Erweiterung und diese letzten vier, wo er mal scherzhaft gesagt hat, Gott allein weiß, deshalb nannten sie ihn G4, Dröscher und Heim, glaube ich. Ne?
Da haben sie drüber spekuliert.
Ja, genau. Ja, danke, Anrufer.
Ja, gerne. Das war's ja schon, ja.
Danke.
Danke. Okay,
danke.
Wiederhören. Ciao. Ja, ich meine, man sieht aus diesen ganzen, auch natürlich, es geht natürlich sofort in philosophische Betrachtungen der Welt und der Sinn des Lebens und des Sinns des Lebens. Und daraus wird das auch ersichtlich, warum Heim sehr oft als Feigenblatt für alle möglichen seltsamen Theorien herhalten musste, ne? Weil, ja, man kann es dann so ein bisschen schwammig ein paar Begriffe aufgreifen und dann sagen, ja, das war ein total gescheiter Mensch und der hat das ja auch gesagt. Ne? Also Heim wird ja sehr oft missbraucht, kann man sagen. Ne?
Ja, wo sie gerade G4 sagten, genau. wenn man sich anfängt, sich mit Heim zu befassen, dann trifft man zwangsläufig auch auf das zwölfdimensionale Modell. Und da habe ich auch schon ein Video gemacht, um das ein bisschen aufzuklären. Und da kritisiere ich auch gewisse Darstellungen ganz offen. Das werde ich auch weiter tun noch auf YouTube. Denn erstmal aus der Historie heraus, die zwölfdimensionale Erweiterung kommt erstmal von Herrn Dröscher. Auf dem Buchtitel steht zwar Burkhard Heim, oder in alten Ausgaben steht auch noch Heim und Dröscher, aber es hat sich einfach besser verkauft mit Burkhard Heim darauf. Das wissen die meisten einfach nicht. Und was die meisten dann auch nicht wissen, ist, weil sie das Buch einfach nicht lesen, weil es ist auch nicht einfacher als alle anderen. Alles, was Heim an großartigen Sachen ja zu Recht zugeschrieben wird, die Massenformel, die Erklärung des Postmortalen und der Lebensprozess und so weiter, all das geschieht ja in sechs Dimensionen. Und er hat mit Herrn Dröscher diese mögliche Erweiterung auf 12 Dimensionen erforscht, aber sie sind nicht darüber hinausgegangen, über mathematisierbare Objekte, sind nicht über mathematisierbare Objekte hinausgegangen. Alles, was in Dimension 7, 8, 9, 10, 11, 12 passiert, sind abstrakte mathematische Dinge. Und sie haben nie die Synchrometrie angewandt. Das heißt, den Übergang zwischen Quantitäten und Qualitäten auf dieser höheren Dimension. So, und jetzt gibt es leider den ein oder anderen Heim-Fan sicherlich auch. Darf man jetzt nicht, ich will das jetzt auch nicht zu sehr abwerten, aber es gehen dann einige auch her und nehmen sich diese 12 Dimensionen und interpretieren dann irgendwas da rein. Und zwar relativ beliebig. Das ist dann die 11. Dimension, ist dann der Heilige Geist und so weiter. Nie ist so etwas aus Burkhard Heims oder Walter Dröschers Mund gekommen. Aber ich habe eher den Eindruck, und wie gesagt, das bringe ich noch in einem zukünftigen Video. Ich habe eher den Eindruck, 12, das ist ja schon so eine nahezu heilige Zahl. Denn wir haben 12 Stern, 12 Tierkreiszeichen, 12 Monate, 12 Apostel, 12 Erzengel. Majestic und ja, da scheint es ja logisch, dass es dann auch 12 Dimensionen gibt. Wie bitte?
Majestic 12.
Mensch, das meinetwegen auch noch, genau. ja, also muss ja dann 12 sein, dann hat er, und wenn Heim 12 Dimensionen hat, dann stimmt das ja sicherlich auch. Also das ist eine unzulässige Analogieschlussweise einfach. Und ich verstehe es eigentlich nicht, warum man das macht, weil man macht es sich doch nur komplizierter.
Wir haben schon wieder einen Anruf.
Von 6 Dimensionen. Bitte?
Wir haben noch einen Anruf.
Ja, okay. Soll ich an der Stelle nochmal, wir können das ja später noch weiter ausführen vielleicht.
Okay. Hallo Anrufer.
Ja, ich bin's nochmal, der Andreas.
Aha, okay.
Muss mal jetzt so kurz ein bisschen einhaken. Ich habe ja das Video gesehen, wo Sie gesagt haben, weshalb Sie sich jetzt nur mit den 6 Dimensionen beschäftigen. Aber in den Berliner Vorträgen sagte doch selber, dass eigentlich sozusagen die Ableitung der Quantentheorie erst möglich wird, indem ich zumindest die 7 und die 8 mit hinzunehme. Ja, also er kann ja sowohl die Relativitätstheorie ableiten aus seiner Theorie wie auch die Quantentheorie. Ne? Und hat er dann gesagt, ich komme dann nach den und den und den Operationen auf den Dirac-Operator.
Ja, so. das sagt er, das bestreite ich auch gar nicht.
Naja, und insofern ist wo ich mich jetzt ein bisschen dran stoße, war, es klingt jetzt so ein bisschen so, als ob es keinen Wert hat, da in diesem, oder als ob es keine Bestätigung gäbe für diesen Ansatz, in den Dimensionen hoch weiterzugehen. Ja? Und ich weiß es nicht, ob diese Abbildungskette, die ich bei dem Willichmann gelesen habe, ne, vom G4 auf den I2 auf den S2 und dann auf die Raumzeit, ob die jetzt tatsächlich von Heim kommt oder nur von Dröscher, das weiß ich nicht, aber es klang jetzt so ein bisschen so, als ob man das ganze Gedankengebäude von dem Heim einzig und allein erklären kann aus dem, was er über die sechs Dimensionen entwickelt hat. Ja. Es ist schon klar, dass die Syntrometrie ist ja lustigerweise ziemlich alt schon und die hat er halt nicht auf die 12 Dimensionen erweitert. So, das hat er halt nicht mehr geschafft zu Lebzeiten. Aber es ist jedenfalls nicht völlig beliebig, da jetzt nochmal drüber hinauszugehen. Eine Aussage ist übrigens falsch, die er getroffen hat, dass es darüber hinaus keine ganzzahligen Dimensionen mehr gibt. Wenn man sich jetzt mal seine Formel nimmt da und macht die mal in Excel und reiht weit genug runter, dann kommt mindestens noch mal eine ganzzahlige Dimension, 429 oder so ähnlich.
Ja, okay.
Ja. Syntrometrie, sollte man nur vielleicht kurz erklären, also da geht es einfach quasi um die Metriken, die man in diesen höheren Dimensionen, also X5, X6 und dann, wie Sie es andere Frage gerade gesagt haben, X7, X8, die schon noch ein bisschen eine Sonderstellung haben, das habe ich jetzt auch noch ein bisschen Erinnerung, wie man dort eben Metriken definiert, also Abstände und so weiter, ne? Oder? Kann man
ja,
das so?
Also auch Begriffe. Ja. Er wäre sozusagen von dem quantitativen Aspekt ab, kommen, ja, und qualitative Aspekte betrachten und schafft damit ganz neue Begriffskonstrukte, die er dann in Mengen zusammenfasst und darauf aufbaut dann die Metaphore und so weiter und so fort, was er dann in den Vorträgen von dem Herrn Schmidt sehr gut dargestellt hat, ja. So,
und ich merke, Sie haben sich auch schon eingehend damit beschäftigt, das finde ich gut. Darf ich auf Ihren Einwand nochmal zurückkommen mit den Dimensionen 7 und 8. Was mich stört an vielen Darstellungen dieser Bereiche ist, dass ganz leicht über die Dimension 5 und 6 hinweggegangen wird und dann nur noch ab 7 aufwärts geschwelgt wird. Mhm. Und die Erklärung, und die Erklärer dann häufig nicht einmal die fünfte Dimension richtig erklären können. Das ist das, was mich stört. Weil so kann man nicht vorgehen. Ich wäre sehr neugierig drauf, wenn jemand sich die Mühe macht, dieses zwölfdimensionale Modell mal richtig zu prüfen. Diese Aussagen sind durchaus interessant, dass Sie sagen, Sie können die Quantentheorie dann herleiten. Welche Konsequenzen hat das? Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Ich finde, man kann sich lange genug erstmal mit sechs Dimensionen beschäftigen. Da ist man schon sehr gut bedient. Wie gesagt, ich möchte eigentlich erst, dass man sich in sechs Dimensionen ganz sicher ist, bevor man sich in diese Bereiche begibt. Und dann muss man sich auch wirklich mit der Syntrometrie daran wagen. Vielleicht noch als Herr Dröscher ist ja noch, lebt ja noch und freut sich noch seines Lebens in Wien und er arbeitet gar nicht mehr mit diesem Modell, das er zusammen mit Heim entwickelt hat. Also er hat es aus irgendeinem Grund wieder verworfen. Ich habe mich damit auch nicht befasst. Ich weiß nur, dass Gruppentheorie sein Spezialgebiet ist und er leitet auch gewisse prüfbare Aussagen ab. Experimente dazu will er irgendwie im Zusammenhang mit der Uni Wien machen, aber da stecke ich jetzt nicht weiter drin. Kann auch sein, dass er recht hat, dann müssen wir uns wieder mit etwas anderes einarbeiten. Aber soweit das Heim-Dröscher-Modell erstmal gegangen ist, soweit finde ich, muss man vorsichtig sein.
Mit okay.
Diesen höheren Dimensionen.
Vielen Dank.
Also keine Abwertung, aber man muss zuerst die Basis im wahrsten Sinne des Wortes verstanden haben, bevor man sich weiterwagt.
Also ich teile deine Ansicht, dass das natürlich von allen möglichen Leuten nicht verstanden und dann frei interpretiert wird.
Ja.
Sondern
die Heimschwurbler.
Es ist dient Marketingzwecken dann, muss man ganz schnöde sagen. Ne? Ja.
Ja. Ich verstehe es in gewisser Weise. Ja. Sie hatten ja in dem letzten Gespräch mit der Frau Caprilie-Wobst. Ja. Es sind Menschen, die jetzt höhere Einsichten haben, also hellsichtig sind oder so, oder einfach mehr sehen als wir normal. Ja. Die haben immer Schwierigkeiten, das das darzustellen.
Ja.
Ja, die haben dann halt, die hantieren dann mit diesen Begriffen Frequenz und alles Mögliche, und die wurden mir als Physiker halt auch, ja, schwierig. aber und deswegen sind sie natürlich, ist es sehr verführerisch, sich jetzt sozusagen die Theorien eines solchen Menschen zu nehmen und sie für die eigenen Zwecke zu gebrauchen, möchte ich jetzt mal sagen. Ja,
ja, nicht einmal die Theorie, nicht einmal die Theorie, Entschuldigung, dass ich einhack, sondern einfach nur Begriffe. Und ich bin da auch völlig, also ich war ein bisschen lästig mit der arme Gabriele, aber ich stehe da dazu, weil zum einen verstehe ich das total, es gibt eben keine Begriffe, deshalb hat ja Heim so eine unglaublich komplexe Begriffswelt selbst entwickeln müssen, wo wir uns jetzt alle so schwer tun, uns da reinzufinden, aber es lohnt sich. Und auf der anderen Seite, genau wie Sie sagen, es ist sehr verführerisch, dann irgendwelche Begriffe wie Quantenfelder oder irgend sowas, ja, alles was mit Quanten ist oder so, rauszuziehen oder fünfte Dimension, sechste Dimension, zwölfte Dimension und dann irgendwelche Dinge so ein bisschen anzudeuten und es klingt dann gleich nach was, aber es hat halt keine Substanz dann wirklich. Und das spricht nicht gegen die subjektiven Erfahrungen, die diese Menschen machen, die auch objektivierbare Ergebnisse haben und so weiter. Also das ist alles eine andere Geschichte. Ne? Deshalb macht das ja so interessant. Deshalb spreche ich ja damit mit solchen Leuten, obwohl sie es selbst gar nicht wirklich vermitteln können. Aber das kann man dann gar nicht vorwerfen, weil man sieht ja, selbst ein Genie wie Burkhard Heim hat da 50, 60 Jahre dran gearbeitet und ist natürlich auch nicht fertig geworden, ja, wie auch. Und das dann aber noch zu vermitteln, ist extrem schwer. Ja?
Ja. Aber trotzdem sehe ich gerade bei den Haien, ja, trotz also ich leide immer so ein bisschen unter diese unversöhnlichen Widersprüche zwischen, sagen wir mal, den Leuten, den reinen Materialisten, ja, und denen, die eben über solche Erfahrungen verfügen und sie aber den Materialisten nicht vermitteln können.
Ja, das ist das Problem.
Bildet für mich der Heim tatsächlich eine Brücke, natürlich eine schwer zugängliche Brücke, ja, aber sie ist für mich bislang mathematisch die sauberste, also auch begrifflich die sauberste Brücke zwischen dem reinen Materialismus und Erscheinungen, die halt im Rahmen dieses Paradigmas nicht erklärt werden können. So, und darin ist für mich, also ich komme jetzt ein bisschen eher so aus der anthroposophischen Richtung, ja. Und es gibt wirklich erstaunliche Parallelen zwischen dem, was der Steiner da teilweise über die Strukturen der Welt und des Menschseins und ja, mit diesen vier Ebenen, das findet sich ja auch bei dem Heim auch, ne? Diese vier Ebenen, diese vier ontologischen Ebenen. Und ja, auch zum Beispiel, was der Herr Schmidt auch gesagt hat, glaube ich, der Abstand, oder habe ich jetzt in den Berliner Vorträgen gelesen, jedenfalls der die Nähe oder der Abstand in X5, ja, der hat was mit einer Ähnlichkeit zu tun. Ja, die Ähnlichkeit von Strukturstufen ist dann ein kleinerer Abstand in X5.
Und das ist eigentlich ein ganz altes Konzept, das man, glaube ich, auch schon die Smaragdtafeln findet.
Ja.
Also das ist ein ganz altes alchemistisches Konzept eigentlich,
naja,
noch älter, was er auf diese Weise formalisiert hat. Also naja, ich schließe mich dem übrigens an. Zunächst das zu den Begriffen und dass man halt Dimensionen irgendwie benutzt und Ihre letzte Ausführung jetzt, ja.
Ja, ich muss da ganz groß bedanken. Sie fassen eigentlich auch die Motivation für diese Sendung jetzt sehr schön zusammen. Nämlich das Heim, also nicht der Einzige, aber wirklich es hervorragend schafft, diese Brücke zu schlagen zwischen eben diesen Transwelten und unserer vierdimensionalen Welt, ja, also der materialistischen Welt und der Welt der Ideen, der Welt des Geistes, wenn man jetzt so will. Und sogar physisch ausgedrückt in diesen Aktivitätenströmen, die dann sogar quasi ein Beleg dafür gefunden wurde in diesen Biophotonen. Also das ist alles wunderschön eigentlich. Und genau das ist es. Er schafft es eben, genau diese Brücke zu schlagen Und genau deshalb ist er, finde ich, so interessant und es wert, behandelt und studiert zu werden.
Ja, so. Ganz richtig.
Ja. Leider.
Der. Bitte.
Nee, ich wollte nicht unterbrechen.
Also, wir haben, das ist das, wirklich das Herausragende an Heim, dass er diese Brücke schlägt. Natürlich muss sie dann überschritten werden. Es gibt die Menschen, die auf so eine Brücke warten, im Prinzip. Man muss sie nicht unbedingt, man kann auch ohne intellektuelle Brücke, oder vielleicht muss man manchmal auch Krücke sagen, diese Bereiche bereisen. Ja, da gibt es ausreichend Methoden für. Die ganze Menschheitsgeschichte ist voll von Medien und Sehern und Erleuchteten und sonst was. Der modernen Naturwissenschaft ist das abhanden gekommen, aber sie wünschen sich es ja irgendwo. Trotzdem gibt es einfach diese, ja, trotzdem hat sich das so institutionalisiert und verselbstständigt, dass dieses reduktionistische Paradigma da drin steckt. Und wer daran fest glaubt, sprich wer daran glaubt, dass keinerlei Sinn hinter allem Streben und Dasein steckt, der wird auch nicht diese Brücke leider nicht überschreiten. Ich weiß nicht, woran das liegt im Einzelnen, aber es gibt halt Menschen, die sind so strukturiert, dass sie sich davon ja regelrecht bedroht fühlen und so etwas bekämpfen. Es gibt genügend Skeptikerorganisationen.
Absolut. Wäre ich wirklich bedroht? Bedroht. Das ist das richtige Wort.
Ja.
Ich glaube, das Bedrohliche liegt darin, dass es hat was Tröstliches, wenn einfach mit dem Tod alles vorbei ist. Ja? Weil es nimmt einem den Druck. Ja? Es ist irgendwie egal, was du machst. Ne? Aber wenn es weitergeht, ist es nicht egal. Und ich glaube, das ist die Bedrohung für viele. Ich weiß es nicht.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Das kann ich mir vorstellen.
Lieber Anrufer, ja, haben Sie noch eine Frage? Ja, dann danke ich Ihnen.
Ja, okay.
Sehr schöne Einwürfe. Danke.
Danke.
Ja. Wir haben ja gesagt, dass wir ungefähr so bei 2 Stunden, wir sind jetzt schon bei fast 2 Stunden. Das ist der nächste Anrufer. Das kann doch gar nicht
möglich sein.
Gut, nehmen wir den noch. Matthias, hallo.
Bin ich jetzt echt durchgekommen?
Du bist durchgekommen, ja. Matthias Töpfer, der Illustrator von CropFM. Der auch schon mal, übrigens, Herr Schmidt, er hat auch schon einmal einen heiminspirierten Roman geschrieben.
Ah, okay. Also erstmal vielen Dank für das Titelbild, für die Sendung und Roman. Das müssen wir
der Spin-Switcher. Der Spin-Switcher heißt er.
Spin-Switcher.
Und okay. Ich habe ihn gelesen, es gibt auch eine Sendung drüber. Und ja, sehr schöne Interpretation.
Spin-Switcher. Ja, also vielen Dank. Erstmal mein Gruß an den Gast und an Tarek. Ich habe jetzt die ganze Zeit zugehört und ich warte die ganze Zeit drauf auf die Frage, was fängt man denn mit dieser Theorie an? Was kann man denn praktisch mit der Heimschen Theorie tun? Und das ist natürlich mein Thema.
Anwendungen, ja.
Praktisch im Sinne von technologisch oder von jetzt auf das eigene Leben bezogen, auf den Alltag?
Ja, ich würde so interpretieren, also Quantenphysik und zum Beispiel Fermi-Niveaus und das ganze Zeug, Anwendung Computer. Ne? So gemeint, Matthias?
Also ich meine das, es geht ja immer um den Transbereich. Und dann so als naiver Mensch denke ich mir, okay, wenn ich jetzt den Transbereich beherrschen würde, wenn ich jetzt Einfluss hätte auf den Transbereich, dann müsste ich doch eigentlich auch dann rückwirken können auf die Raumzeit und die Realität beeinflussen können. Oder ist das zu naiv?
Sehr guter Punkt.
Das ist genau das, was erstens mal ständig unbewusst geschieht. Das ist, wenn jemand, ist das, was ein echter Magier, sage ich mal, ganz absichtlich tut.
Ja.
Es ist auch vorstellbar, dass gewisse Dinge technologisch irgendwie reproduzierbar sind oder gewisse Wirkungen erzeugen können. Irgendwann mal.
So,
das,
wie
mein das ist, glaube ich, der. Darauf zielt es wahrscheinlich ab, oder?
Bitte?
Es ist das, worauf die Frage abzielt.
Ja, also quasi
ja.
Magie-Technologie.
Exakt.
Ein elektrischer Zauberstab.
ja, aber das ist, glaube ich, gar nichts Neues. Wäre gar nichts Neues. Das ist bloß ein Begriffssystem, das diese ganzen Dinge ja, fassbar macht im Sinne einer aufgeklärten Naturwissenschaft. Das haben, glaube ich, die alten Ägypter schon viel besser gekonnt als wir heute. Und da muss man auch nicht unbedingt Heimtheorie für studieren. Das ist wahrscheinlich, das ist vielleicht sogar eher hinderlich, weil es einem zu sehr im Kopf hält, sondern da ist wahrscheinlich eher dann die praktische Arbeit wichtiger oder die praktische Übung, in welchem System auch immer.
Ja, aber da gibt es bis jetzt irgendwie, ja, außer den Leuten, die dann halt als Esoteriker misskreditiert werden, gibt es eigentlich nichts, was man wirklich als praktische Anleitung wahrnehmen könnte, was man konkret mit der heimischen Theorie für seinen Alltag tun könnte. Da gibt's gar nichts. Also ich habe jedenfalls bis jetzt nichts gefunden.
Also irgendeine Technologie, die auf Basis der heimischen Theorie entwickelt wurde. Ja?
Darauf, zum Beispiel, ja.
Ja, ja, ich glaube, dazu haben sich einfach noch zu wenige damit beschäftigt, oder? Ich weiß nicht, Herr Schmidt, wie würden Sie das sehen?
Das haben sich, ja, wahrscheinlich erstens das. Es gibt nun physikalische Basisphänomene, die sie vorhersagt und die man testen kann, könnte, mit entsprechenden Ressourcen und wenn das entsprechend sauber gemacht wird. Das hat Herr von Ludwiger, ist da seit sehr vielen Jahren hinterher, dass dieses berühmte Rotationsexperiment endlich gemacht wird, wo also gezeigt werden soll, dass eine neutrale rotierende Masse ein Magnetfeld erzeugt. Der Effekt dürfte sehr schwach sein, deswegen ist das nicht so leicht herzustellen. Man braucht da sehr präzise Messinstrumente und auch Experimentatoren, die dann alle möglichen Dreckeffekte rausrechnen können und so.
Da soll es ja auch Masseneffekte geben. Da gab es ja auch einmal einen Österreicher, der da geforscht hat. Da, in Wiener Neustadt war der mal.
Timer?
Ja, Timer, genau.
Ja, soweit ich weiß, hat er sich allerdings nicht mit Heim beschäftigt.
Nein, aber er hat mit rotierenden Massen und mit Gewichtsabnahme, beziehungsweise einfach, die sind dann leichter geworden, obwohl, wenn sie rotiert sind.
Ja, ich habe ein paar von seinen Experimenten habe ich gelesen. Es war nicht alles reproduzierbar, leider.
Ja.
Es ist bekannt, dass sich irgendwelche Gravitationseffekte zeigen bei rotierenden, auch bei rotierenden Superleitern. Ein Teil davon ist im Rahmen der Gravitation, der Gravitationstheorie durchaus erklärbar. Will ich jetzt nicht drauf ausholen, das führt auch zu weit weg.
Ja.
Aber um auf die Anwendung der Heimtheorie zu kommen, ich sag mal so, schneide jetzt mal ein anderes Thema an. Wir wissen ja, dass sich UFOs ganz gerne mit Nuklearanlagen beschäftigen. Das kann man so deuten, dass sie einerseits aufpassen, dass das Homo sapiens nicht so viel Unsinn macht, weil wir sollten uns nicht einbilden, dass wir mit dem Planeten nach Belieben machen können, was wir wollen. Es könnte auch sein, dass sie diese Präsenz von schweren Elementen anzieht, weil das zu tun hat mit ihrem eigenen Antriebssystem. Und dass sie vielleicht schauen wollen, wofür benutzen wir diese Elemente überhaupt? Heim hatte Andeutungen gemacht und Herr von Ludwiger hat das auch ein bisschen noch untersucht. Es müsste möglich sein, Aktivitätenströme künstlich zu erzeugen. Mit welchen Elementen genau, kann man noch nicht sagen. Es müssten sehr schwere Elemente sein, jedenfalls. Und das wäre dann die Art von Technologie, die dann wirklich sehr interessant wäre. Alltagstauglich ist das natürlich nicht, weil wer hat schon diese Elemente zur Verfügung und kann damit Versuche machen. Aber das öffnet dann...
Aber da sind wir bei dem berühmten Element 115, oder? Von dem ja schon der...
Ja, da wären wir dann dabei. Das,
der ominöse Boblasar.
Dass man für sowas benutzen könnte, ja.
Ja, also stabile Transurane, so wie Sie gesagt haben. Und ja, und dann, da, ja. Ja, faszinierend. Aber es ist auch interessant, dass also, ich will jetzt nicht zu weit wegführen, aber dass eben Boblasar da in den 80ern davon gesprochen hat, wo man noch nicht einmal gewusst hat, dass es da stabile Inseln gibt, ne? Also Elemente.
Ja.
Ja, aber das heißt, eine Anwendung wären zum Beispiel antigravitationsbetriebene Raumschiffe. Ganz, ganz salopp sagt.
Ja, das sind ja zwei Effekte, die man unterscheiden muss. Das eine ist der atmosphärische Antrieb, den UFOs haben, die also aus dem Stand beschleunigen können, ohne irgendwelche Verzögerungskräfte oder Beschleunigungskräfte. Das ist eher das, was Heim ganz früh in den 50ern als kontrabarischen Effekt postuliert hat.
Genau, der Feldantrieb, da gibt es ja auch dieses wunderbare eiförmige Raumschiff.
Also ich meine. Ja, das Foto, der Spiegel, damals hat der Spiegel noch über sowas ernsthaft berichtet, heute macht er sich leider noch lustig. Der Stern war es. Genau, das eiförmige Raumschiff aus den 50er Jahren, wo das Thema UFOs noch nicht mal diskutiert wurde. Weil kaum diskutiert wurde.
In den USA schon, aber bei uns, naja, weiß ich gar nicht. Nee. Naja, doch, also das UFO wurden auch schon in den 50ern heiß diskutiert.
Ist richtig, ja. Ist richtig. Also in Deutschland noch nicht. Da wurden noch nicht mal Satelliten richtig diskutiert.
Aber man hat immerhin schon
gut, also das ist der eine, das ist das eine, dass es also ein Feld geben müsste, das diese erstaunlichen Flugmanöver ermöglicht und zu irren Geschwindigkeiten möglich. Da braucht man also keine Monate dann zum Mars, sondern nur wesentlich kürzer. Das andere ist die interstellare Projektion. Also auch wenn man mit 100.000 km/h sich bewegen kann und um die Ecke fliegen kann, dauert es immer noch zu lange zu den nächsten Sternen. Und es ist eigentlich nur verständlich, warum uns so viele besuchen und schon immer besucht haben, wenn es noch einen anderen Mechanismus gibt. Und der führt über diese Transdimension. Das heißt, wir haben dann ein Gefährt, können das Raumschiff nennen, das sich inklusive der Insassen versetzt in einen X5-Parallelraum. Und in diesem hat es keine Masse mehr, keine Materie und auch keinen Ort mehr. Es existiert dann nur noch als Idee. Und diese Idee kann dann über das schon genannte Gesetz der Ähnlichkeit in Resonanz gehen mit einer anderen Struktur, Idee/Struktur, auf die Insassen sich konzentrieren. Das kann zum Beispiel eine andere Biosphäre sein, irgendwo im Universum. Und Entfernung in Begriffen von Lichtjahren spielt dann überhaupt keine Rolle. Und dann macht man den Prozess rückgängig und man manifestiert sich dann auf einem anderen Planeten. Und das wäre das eigentlich Spannende dran.
Also Reisen durch Strukturresonanz.
Reisen durch Strukturresonanz, genau.
Das ist, vielen Dank, genau das, was ich gerne wissen wollte.
Okay. Also sie sprach von Alltag, deswegen war ich vorsichtig.
Ja,
naja, der ich Alltag hoffe mal, dass das natürlich auch mal Alltag wird.
Der Alltagsbegriff auf Crop FM ist ein bisschen anderer.
Also gut, ich meine, also ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, in diesem ersten Roman Spin Switcher sind es tatsächlich alltägliche Dinge, ich mir überlegt habe, was könnte man damit anfangen und was ich jetzt, womit ich mich jetzt gerade beschäftige, ist eben genau das. Raumschiffe fliegen durch den interstellaren Raum und die können das nur mit so, ich habe das jetzt hier mal Strukturresonanznavigation genannt. ohne mir konkret vorstellen zu können, wie man das technisch machen würde. Aber das ist jetzt schon mal deutlich klarer gewesen, was Sie jetzt gesagt haben, als das, was ich mir da in dem Vortrag von Burkhard Heim angehört habe, wo über eine Stunde eigentlich kaum irgendwas Konkretes dabei rausgekommen ist.
Vom Herrn Verlustiger meinen Sie, der auf Exopolitik?
Ja. Nein, genau. Das ist dieser Vortrag, sechsdimensionale Raumfahrt, der UFO-Antrieb der Zukunft von Hillebrand von Ludwiger 2018.
Ja. Aber er sagt eigentlich nichts anderes. Vielleicht richtig. Könnte ich noch etwas hinzufügen, was eigentlich nie erwähnt wird. Das können Sie durchaus literarisch verarbeiten. Wenn man diese Transition macht auf ein höheres Qualitätsniveau, das ist ja nicht nur ein technologischer Prozess. Also es wird nicht nur ein technologisches Gefährt auf diese Weise transformiert, es wird auch die biologische Matrix und die psychologische Matrix transformiert. Und wenn man das Ganze etwas vorsichtig macht, dann müsste man in Erwägung ziehen, dass die Psyche dabei einer gewissen Belastung ausgesetzt ist. Das heißt, die Psyche, die Personen, die das mitmachen, müssen psychisch stabil genug sein, um das auszuhalten. Und eventuell sind das Kriterien, die Menschen gar nicht so leicht erfüllen können. Oder nur nach exzessivem Training oder nach ganz bestimmtem Training. Deswegen ist immer mit Vorsicht zu genießen, wenn irgendjemand behauptet, er sei an Bord eines UFOs gewesen und wir hätten ihn auf den und den Planeten mitgebracht. Also höchstwahrscheinlich ist das nicht physisch gemeint gewesen. Ist das nicht physisch gemeint gewesen. Medial von mir aus. Aber als physikalische Materie diese Transition durchzumachen, eventuell gibt es da Schwierigkeiten, an die wir noch gar nicht gedacht haben.
Ja.
Eben weil es ein mehrdimensionaler Vorgang ist.
Genau. Sehr oft, glaube ich, sind diese Erlebnisse, spielen sich nicht auf der physischen Ebene ab. Das glaube ich auch. Ja. Die meisten. Wenn nicht alle, aber was weiß ich. Ja.
Ja gut, aber wenn die physische Ebene ohnehin verlassen werden muss, um das zu tun, ist es ja eigentlich klar, oder nicht?
Inwiefern?
Naja, also wenn das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass dieses Raumschiff transferiert wird durch den Transraum, also praktisch die Dreidimensionalität auf der einen Seite verlässt und auf einer anderen wieder hergestellt wird, also es ist ja praktisch dann.
Matthias, ich glaube, der Unterschied liegt darin, dass in einem Fall wirklich der Körper selbst quasi wirklich in diesen Transbereich transformiert wird, wie immer das jetzt funktionieren soll, und im anderen Bereich sich aber das Bewusstsein, so quasi diese anderen Anteile einfach abtrennen vom Körper und dann quasi allein diese Reise machen. Ich glaube, das ist der Unterschied, oder?
Das ist der Unterschied, genau. Und wenn also der Körper würde, das Ganze mitmacht.
Man würde das merken.
Ich denke, man würde es merken. Und wenn einen das Unvorbereitet trifft, dann würde man das so stark merken, dass man dabei vielleicht sogar das Zeitliche segnet oder nicht mehr zurück kann, gewissermaßen. Also, das sind so Fragen, die ich mir dann stelle. Weil es klingt so einfach. Wir gehen durch die anderen Dimensionen und so weiter. Aber wir selbst sind ja ein multidimensionales Dasein, das wir selbst gar nicht so das ansehen. Und vielleicht gibt es da Kriterien, die wir erfüllen müssen in diesen anderen Dimensionen, an die wir nicht denken. Und deswegen am besten, bevor man in ein UFO steigt, ausgiebig meditieren, konzentrieren und sonst was möglich ist.
Aber wenn man sich das schon vorstellt, dann könnte man sich doch vielleicht auch eine Technologie vorstellen, die einen vor diesen Phänomenen dann abkapselt. Wie ein Raumanzug zum Beispiel.
Vorsicht. Das ist eventuell ist das eben, das geht eben eventuell nicht. Anderes Beispiel, vielleicht leichter greifbar. Freie Energie. Es gibt zahlreiche Erfinder, die was erfunden haben. Der heute schon erwähnte Schauberger oder ach, gibt viele Namen, fallen mir jetzt Townsend Brown und so weiter. Die haben, vielfach haben diese Geräte, haben einwandfrei funktioniert, wenn die Erfinder in der Nähe waren. Mhm. Oder das selber gemacht haben.
Ja, genau.
Und wenn das andere gemacht haben, dann hat das nicht funktioniert und dann hieß es, oder versucht haben, das zu reproduzieren, hat es nicht funktioniert und dann hieß es natürlich, ah, der hat geschummelt, das war Betrug. Jetzt muss man einen Effekt berücksichtigen, nämlich, dass wenn diese Maschinen Wahrscheinlichkeiten ändern, dann müssen die, muss natürlich ein gewisses Potenzialfeld vorhanden sein, was nichts anderes ist als ein höheres X5-Organisationspotenzial, also eine höhere Struktur. Und diese kann durchaus von dem entsprechenden Erfinder ausgehen. Und die Tatsache, dass die Maschine funktioniert, ist dann ein unbewusster medialer Prozess. Das heißt, der bringt irgendwie dieses Strukturfeld mit, das von der Maschine ausgenutzt wird. Oh, und wenn dieses Feld nicht da ist, funktioniert die Maschine auch.
Das würde so viel erklären.
Ja, das erklärt eine ganze Menge.
Chapella zum Beispiel. Das waren die wichtigsten Sätze dieses Abends. Ich meine zum Beispiel in diesem Film Aus dem Nichts. Wunderbarer Film, österreichischer Film, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, kann ich total empfehlen.
Nein.
Eine wunderbare Darstellung, eine romantische, aber auch reale und faire Darstellung von freier Energie. Und da wird von diesem Chapella berichtet, das ist halt einer dieser, ich meine, da gibt es den John Keely und so weiter. Und immer wieder dieses Phänomen, das funktioniert eben nur, wenn er dabei ist, oder da ist eben noch diese eine Komponente dabei, die niemand fassen kann. Und ich glaube, es ist genau das, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Es ist das Bewusstsein dieser Person und der physikalische Begriff wären jetzt Aktivitätenströme, die dann halt erzeugt werden oder gesteuert werden oder verstärkt oder wie auch immer werden von dieser Person und dann plötzlich funktioniert das. Ne?
Und da möchte ich noch einen draufsetzen. Nämlich das Kriterium ist dann ein ethisches. Das heißt, die Maschine funktioniert nur, wenn der Benutzer die richtige ethische Haltung hat. Und dann sind wir nämlich an der Stelle, wo wir uns fragen können, gibt es dann Technologie, die nicht missbraucht werden kann? Wäre natürlich schön. Abschließend möchte ich das jetzt nicht beantworten, aber es wäre eine sehr zu begrüßende Möglichkeit. Und also diesen Faktor höheres X5-Organisationspotenzial, wenn man den benutzt, dann muss man sich immer vor Augen halten, was der denn bedeutet. Und im Falle eines Menschen bedeutet das auch seine ethische Einstellung. Also wenn er wenn jemand von niederen Absichten dabei beherrscht wird, dann wird das Gerät vielleicht nicht funktionieren. Und so ähnlich, warum ich das angeschnitten habe, muss man dann auch den Prozess betrachten des interstellaren Reisens. Vielleicht funktioniert das gar nicht, solange man ein gewisses Entwicklungsniveau nicht erreicht hat.
Ja, die Kinder kommen
eben. Was auch gut wäre.
Die Kinder können gerade mal im Garten spielen, also sprich Sonnensystem. Die können nicht auf die Straße rauslaufen oder irgendwo hin. Ne?
Ist vielleicht auch gut so.
Ist gut so.
Aber das wäre doch einfach eine Frage der Ausbildung des Piloten. Der müsste das halt dann beherrschen.
Ja.
Und die persönliche und ethische Reife mitbringen, damit er kein Blödsinn anstellt, dort wo er dann halt hinkommt.
Ja.
Ja. Es wäre eine Erklärung für so vieles. Ja, Matthias.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für deinen Beitrag. Toll, wirklich. Du hast uns wirklich sehr geholfen, das Ganze noch auf den Punkt zu bringen.
Ja, ihr habt
mir auch geholfen. Vielen Dank.
hat mir einige Fragen beantwortet. Vielen herzlichen Dank.
Ja, win-win.
Schönen Abend noch.
Schönen Abend. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ja, und wir sprechen jetzt schon über 2,5 Stunden. Ich glaube, ich glaube, da sind wir jetzt an einem schönen Punkt angelangt. Eines möchte ich nur noch kurz ansprechen, und zwar auch ein bisschen auf das jetzt hin, ja, was sind denn da die Anwendungen und warum wird das nicht angewendet? In der, das hat mir auch der von Ludwiger letztens in einem Telefonat gesagt, an der Universität von Peking wird ja bereits fleißig an der heimschen Theorie geforscht, auch im letzten IGA-Bericht kann man das lesen. Ja, also da gab es auch schon so einen regen Austausch etc. Und ja, in China geht da was weiter, was? Anscheinend.
Es gibt einen Professor an der Universität Peking, genau, der hat der war in Deutschland seinen Doktor oder Postdoc gemacht und eine Sendung, nee.
Nein, er war schon in Deutschland, genau, ja. Ich wusste jetzt
ja, dass er und da war auch beim Herrn von Ludwiger.
Genau.
Der beschäftigt sich mit Heim. Das wäre endlich mal wieder jemand, der in einer Position ist, wo das Gewicht hätte, auch der auch die mathematischen Fähigkeiten mitbringt, da wirklich im Detail durchzusteigen. Und da sind wir sehr gespannt darauf, wie er sich weiter äußert, ja, was er weiter herausbekommt.
Wie heißt denn der Mann? Wissen Sie das?
Ich weiß es ja. Ich weiß nicht, ob das in seinem Sinne wäre, bevor er jetzt damit publik wird, publizieren.
Ah ja, okay.
Deswegen möchte ich das eigentlich nicht sagen. Aber ich denke mal, zu gegebener Zeit werden wir dann ein Update bekommen. Das wird dann Herr von Ludwiger uns sicher mitteilen.
Ja. Ja, sehr spannend. Dann ist China wirklich.
Es sollte ein Warnschuss sein, dass Europa dann mal wieder schläft wie üblich.
Sein eigenes Potenzial.
Und den Anschluss an China verliert.
Ja, ja.
Also da passiert was. Deswegen müssen wir uns ranhalten. Ja.
Ja, in Europa begnügen wir uns damit, unsere alten Früchte zu genießen und ja, ich sage mal, blöd zu grinsen, wenn irgendjemand mit neuen Ideen kommen. Den Chinesen ist das egal, die probieren es aus, wenn es funktioniert, wunderbar.
Genau. Und das ist die pragmatische Herangehensweise, die man eigentlich in alle Naturwissenschaften stellen sollte.
Natürlich. Natürlich. Aber im Moment verwalten wir den Stillstand. Vielleicht ändert sich's, wäre super. Vielleicht kommt da ein Impuls aus China. Wunderbar. Ja. Vielleicht machen die da irgendwie einen Durchbruch und dann wachen sie endlich auf. Dann sehen sie, das funktioniert ja wirklich. Ach ja. Guten Morgen. Ne, wir haben das Massenspektrum schon vor 40 Jahren genauer berechnet als jede Theorie. Das hat wohl nicht gereicht. Naja, was sollen wir machen? Ja, vielen Dank für diesen super Einblick, sehr tiefen Einblick. Also vor allem jetzt im letzteren Teil, finde ich, ist es in die Richtung gegangen, in die ich gehofft habe, dass wir gehen. Weil, wie gesagt, die Knochenarbeit, die Heimsche Theorie wirklich zu begreifen, das erledigen Sie ja in Ihrem hervorragenden Videoblog. Die sechste Dimension in Farbe, er ist verlinkt. Schaut ihn euch an, gebt ihm ein Like und abonniert den Kanal und kämpft euch da durch. Also es ist teilweise ein Durchkämpfen. Ich habe dann auch Syndrometrie 1 bis 3. Also es erinnert mich ein bisschen an Analysis 1 bis 3. Analysis war viel leichter zu verstehen für mich.
Ich habe es auch nicht am Stück gemacht. Ja, ich habe immer versucht, interessante Sachen dazwischen zu machen.
Ja, also es ist
schon. Ich habe selbst irgendwann gemerkt, ja, zwischendurch, ich sage es ja immer in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen, in dieser Videoreihe, die als Playlist auf dem Kanal ist, irgendwann wird es schon anspruchsvoll gegen Ende. Ich werde die jetzt auch noch zwei Folgen kommen in dieser Reihe, dann ist die auch erstmal abgeschlossen. Aber andere Themen sind in Vorbereitung. Also ich werde auf dem Kanal weiter aktiv sein. Ich werde vielleicht jetzt im Sommer, werde ich mich auf einen 2-Wochen-Rhythmus beschränken. Aber es kommen weiter Inhalt und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich mehr Menschen Zugang zu Burkhard Heim ermögliche damit und auch Mut mache, sich selbst da reinzuknien. Es ist möglich. Man muss kein hochdekorierter Physikprofessor sein dafür. Ich bin das nicht. Man muss einen gewissen Willen mitbringen, klar. gewisse Vorbildung, wenn man sich für Physik interessiert, hat man eigentlich fast genügend Know-how und den Rest kann man sich auf YouTube beibringen oder sowas. Das ist ja eigentlich auch der Sinn der Sache. Es gibt so viel hervorragende Tutorials und Bildungsserien auf YouTube und so etwas wollte ich auch verfügbar machen für Burkhard Heim. Und das ist der ganze Sache. Dass er im Gespräch bleibt, dass er auch weiter verbreitet wird und irgendwann vielleicht auch die Anerkennung bekommt, die ihm gebührt.
Absolut, ja.
Und in dem Sinn bedanke ich mich auch ganz herzlich für die Einladung zu der Sendung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und hat mich sehr gefreut.
Jemand schreibt, Tarek, bitte sag dem Gast, er möge bitte einen dunkleren Hintergrund für seine Videos verwenden. Weiß ist nachts immer blöd. Also, keine Ahnung.
Ich glaube, derjenige hat das auch schon mal kommentiert. Ich habe es schon mal ausprobiert. Dann ist leider, ich bin, was die Technik anbelangt, bin ich kein Profi, was die Videos anbelangt. Ich habe auch immer noch ein Problem mit der Ausleuchtung meines Greenscreen. Ich habe immer so einen grünen Heiligenschein um meine Haare. Ja. Und solange ich den, da ist nämlich durch den weißen Hintergrund wird der zum Glück etwas kaschiert. Und bei einem dunkleren würde man ihn viel zu sehr sehen.
Dann hätten sie tatsächlich einen Halo sozusagen. Einen Halo.
Ein Halo. Ja, ich wollte auch erst Halo sagen. Genau. Und wenn ich das mal etwas besser hinbekomme, dann muss ich aber einen anderen Raum erst für Rumreiten und sowas simulieren. Dann kriege ich das mit dem Licht besser hin, dann versuche ich es mal mit dunklen Hintergründen. Aber es ist notiert, ja.
Aber ich glaube, das ist nicht ausschlaggebend. Also ich finde, die Videos sind wunderbar gemacht. Am Ton kann man immer ein bisschen was verbessern natürlich, aber auch der ist viel besser geworden. Und ja, ich hoffe, dass die Serie weitergeht. Und ich hoffe auch, dass wir unser Gespräch irgendwann weiterführen können hier.
Ja, da würde ich mich drauf freuen, gerne. Ja.
Okay, dann sage ich ganz großes Danke für heute einmal, für diese Einblicke, für diese Motivation, sich jetzt wirklich durch die ganze Videoserie durchzuarbeiten, vielleicht auch was zu lesen. Ich habe auch ein Buch von Iloban von Ludwiger verlinkt, dazu gibt es übrigens auch eine Sendung im Archiv, die wird dann wahrscheinlich eh unter den vorgeschlagenen Sendungen kommen, wenn die Sendung im Archiv ist.
Es gibt das Hörbuch übrigens auch auf dem Channel der IGAB.
Genau.
Auch verlinkt irgendwo auf meinem Video.
Genau.
Das kann man sich anhören, ist legal verfügbar, sage ich mal.
Ja. Ist auf Ihrem Kanal auch verlinkt, genau.
Genau.
Ja, großes Danke für die Mühe, großes Danke für den heutigen Abend und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, mich auch. Also, Okay. Dann wünsche ich auch allen Zuhörern noch einen schönen Abend und alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.
Aus der Vorstadt der Wirklichkeit.
Ja, und jemand hat geschrieben, Tarek, lade mal wieder Ilobrand ein. Der hat immer was Gutes zu erzählen und ja, er kommt dieses Jahr wieder. Aber nicht das nächste Mal. Das nächste Mal ist meine Gästin Verena Rattlingmeier und es geht um die Liebe. Also sicherlich eine, ich sage mal, naja, auch schwierige Kost, aber weniger Mathematik, weniger Physik, gar keine Mathematik, praktisch keine Physik. Aber wir versuchen uns diesem Begriff, dieser Kraft zu nähern, die das Universum zusammenhält. Und ja, was ist das eigentlich und brauchen wir vielleicht mehr davon? Wer weiß. Ich bin jedenfalls gespannt. Zu hören ist das Ganze am 4. April. Nein, am 9. April, Entschuldigung. 9. April 2021. Bis dorthin bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Und wie letztens jemand so schön gesagt hat, ich finde, das passt heute ganz gut. Kommt gut heim. Bis zum nächsten Mal.
once passing twice, I wouldn't recognize today passing by.